Hallo und herzlich willkommen bei Podcast ohne richtigen Namen, Folge Nummer 24.
Herzlich willkommen zu deiner Premiere, Georg. Du hast die Ansage noch nie gemacht, glaube ich. Hast du dir heute was vorgenommen?
Nein, überhaupt nicht. Ich dachte mir nur, da wir normalerweise immer diesen Podcast damit beginnen, dass wir, was nicht zu hören ist, runterzählen 3, 2, 1, dann drücken Jochen und ich auf Aufnahme jeweils. Also ich bei mir zu Hause, Jochen bei sich im Studio. Ich nenne es Studio. Und dann hat keiner von uns so richtig eine Idee und dann fängt Eddie an zu brabbeln.
Also erstens
das
mal
man eigentlich brabbeln. Über den gesamten Podcast.
Also brabbeln als ist schon irgendwie sehr negativer Begriff, finde ich, für die klugen, nachdenklichen Dinge, die ich zu erzählen habe.
Bei der Begrüßung?
Generell, allgemein. Ich bin ein nachdenklicher
Moment,
Typ.
Moment, das bezog sich ja jetzt erstmal nur auf die Begrüßung. Den Rest habe ich ja jetzt nicht als Brabbeln bezeichnet.
Da in der Begrüßung ist Eddie noch freundlich. Das kann man mal festhalten.
Ja, und dann fängt es an, dass ich mit euch reden muss.
Und ganz viele von unseren Zuhörern haben mir nämlich geschrieben, also uns geschrieben, einen Kommentar, wie doch der richtige Umgang von mir mit Etienne auszusehen hat.
Echt?
Ja. Was? Den letzten, den ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, der hat geschrieben, das macht das doch einfach so, ich sitze an der Supermarktkasse, ich bin Verkäufer und wenn mir einer blöd kommt, dann bin ich übertrieben freundlich und das finden die Gegenüber dann so ätzend, dass man als Gewinner vom Platz geht. Der sagt, auch wenn ich die Leute hasse, das ist in meinem Fall und dir natürlich nicht der Fall, aber der übertreibt das in der Höflichkeit so sehr, dass dem anderen die Waffen, wie heißt das?
Einfrieren.
Einfrieren.
Also ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber das Szenario, wo der Mann an der Supermarktkasse als Gewinner davongeht, ist irgendwie schon, da muss schon einiges passieren, dass ich.
Oh Gott.
Dass ich Etienne, mir sage,
und du wunderst dich halt immer, dass du Scheißkommentare kriegst.
Ja, aber sorry, ist doch so.
Ich will nicht arrogant klingen, aber
ich
Menschen
bin
in der Supermarktkasse sind
nein,
unter meiner Würde, hast du quasi
nein, das habe ich
gesagt.
Nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn er mir blöd kommt, dann denke ich mir halt, ja, okay, fuck you, du sitzt
an der
Supermarktkasse.
Ach so, wenn er dir blöd kommt, ja.
Wir starten hier auf einem ganz schlechten Fuß, Leute.
Und ich sag dir nur
eins. Ich werde hier schon direkt von Sekunde eins, ohne dass ich nur eine einzige Sache gesagt habe, werde ich schon an die Wand gestellt. Und
du
und
hast damit du
stellst
ich bin
dich selber
ich bin schon wieder der Böse. Nein, du hast gesagt, du hast Ratschläge gekriegt, wie man mit mir umgehen soll.
Der Community fällt das auch auf, dein Verhalten
ach so,
mir gegenüber.
Ja. Ach, fuck die Community.
Siehst du schon das erste Schimpfwort? Alter, gleich gibt's aufs Maul.
Ganz viele haben dich auch in Schutz genommen. Aber ich glaube, 99% unserer Community kocht Kartoffeln und Pommes mit der Mikrowelle.
Das stimmt allerdings.
Das war wirklich, also ich muss sagen, von all den Folgen, von all den hunderten von Folgen, die wir gemacht haben, über all die Jahre, muss ich sagen, das Feedback zu der Kartoffeln in der Mikrowellengeschichte, das scheint ein Thema zu sein, das ja einfach momentan die Menschen beschäftigt.
Es spaltet die Gesellschaft.
Es spaltet
aber
die Gesellschaft.
Hör mal, das ist doch scheinbar immer so. Weißt, ich habe heute habe ich gestreamt und haben wir über Wohnungen gesprochen und dieses X-Zimmer, Küche, Diele, Bad, KDB, ne? Oder ZKDB steht ja immer in den Kleinanzeigen drin. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie wenig Wohnungen es doch gibt, in denen es keinen Flur gibt. In dem einfach nur Zimmer an Zimmer an Zimmer ohne jeglichen Flur.
Wie soll das denn gehen?
Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nie in einer solchen Wohnung gewohnt und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so eine Wohnung betreten zu haben, mit Ausnahme von so einem Apartment.
Ich hatte
so direkt in ein Zimmer reinkommst.
In Düsseldorf.
Und plötzlich, alle, die sich melden, wohnen in solchen Wohnungen, haben keinen Flur und kennen nur Leute, die in Wohnungen ohne Flur wohnen.
Eine Wohnung ohne Flur?
Ich hatte eine Wohnung ohne Flur.
Ist das so, da kommt man rein wie so ein Stern?
Also es fängt schon mal so an, dass quasi die Wohnungstür ist quasi, also bei mir war es so, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung unterm Dach oder eine Anderthalb-Zimmer-Wohnung unterm Dach und du hast die Tür aufgemacht, die Wohnungstür aufgemacht und dann warst du quasi im Schlafzimmer. Also da war dann gleich das Zimmer mit dem Bett und dann bist du da war dann noch eine Tür in dem Zimmer und wenn du da durchgegangen bist, warst du in der Küche. Also es gab quasi keinen Puffer irgendwie.
Aber du konntest dir aussuchen, wo du das Bett hinstellst. Und du hast gesagt, ich möchte das Bett genau
nicht in
da
der Küche haben.
Achso, es gab nur
also Küche. Also ich habe solche Wohnungen nur erlebt als Wohnungen, die nicht als Wohnungen geplant waren mal. Also wenn irgendjemand irgendwo was ausgebaut hat und kam dann auf die Idee, das zu vermieten. Wo dann so behelfsmäßig da irgendwie aus der Wand was rausgebrochen wurde, um da so ein Klo reinzusetzen oder so.
Ich stelle mir das bei Etienne lustig vor, immer wenn der Briefträger kommt und dann starrt er immer auf dein Bett oder du liegst vielleicht noch im Bett und machst und drückst ihm auf. Oh, können Sie hier hinlegen?
Sie oder? Können sich hier hinlegen.
Oder du halt, oder
sag ich zum Briefträger, Sie können sich hier hinlegen.
Oder du lässt einfach den Schlüssel draußen stecken, schmeißen Sie es einfach ja, rein. Ich schlafe.
Ich habe einfach die Tür offen gelassen, habe gesagt, soll ich einfach jeder rein und rauskommen, wie er will. Hm. Ich bin so ein bisschen, ich bin ja vom Typ her eher so Hippie. Mhm. So alternativer Typ, laissez-faire. Lass uns alle gemeinsam irgendwie gucken, dass wir.
Lass uns alle gemeinsam irgendwen zusammenschlagen, auch oft.
Genau.
Sag mal, dieses Zusammenschlagen ist jetzt aber auch, finde ich, findet ihr nicht, dass ihr das ein bisschen häufig, ich habe dann auch keinen Bock mehr, euch Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, wenn das
du,
dann
du so erzählst gebrannt immer die Geschichten.
Ja, also entschuldige mal.
Du möchtest irgendwann hören, dass wir sagen, das finden wir nicht so schlimm, wenn du Leute zusammenschlägst, aber das, vergiss es. Da sind Georg und ich auf einer Wellenlinie und wir verurteilen.
Ja,
Moment, das
sind ja meistens Geschichten, die in der weiten Vergangenheit liegen, also ein bisschen weiter in der Vergangenheit liegen, wo Etienne dann auch so, ich habe es dann auch eingesehen. Ne?
Das habe ich noch nicht gehört, dass er es eingesehen hat, dass das doof ist.
Ja gut, das, bis auf das eingesehen haben.
Gewaltverzicht kann eine Lösung sein. Das möchte ich ohne von Scheiß. Dir mal hören.
Fick dich.
Ich sehe uns da so ein bisschen auch so als
ohne Scheiß.
So ein bisschen fühle ich mich ja manchmal auch wie so ein Bewährungshelfer, ne? Dass man einfach mit guten
Das sagt Beispiel der Typ, vorangeht. Der in den Park geht und versucht irgendwie mit Pfefferspray Gassi gehende Menschen zu überfallen, weil und irgendwie Proben, CSI-Proben nimmt von Hundekot in seinem Privatlabor irgendwie dann destilliert, um dann den.
Ich habe sehr viele Rückfragen deswegen bekommen, aber ich habe den Mann nicht wieder gesehen.
Ja, der hat Schiss vor dir.
Der hat den Podcast gehört.
Ich frage mich halt, fragt ihr euch mittlerweile Nein. auch manchmal?
Mm-mm, überhaupt nie.
Also habe ich mich noch nie gefragt. Was denn?
Ihr seid solche Kackspasten, ne? Ihr fragt ihr euch nicht auch manchmal, ob jemand, über den ihr eine Geschichte erzählt, möglicherweise diesen Podcast hören könnte?
Also Etienne mit Sicherheit nicht.
Etienne fragt sich das nicht.
Es ist schon vorgekommen, dass Leute mich auf den Podcast ansprechen, von denen ich nie im Leben gedacht hätte, dass sie den Podcast hören.
Zum Beispiel?
Ja. Ich nenne keine Namen, aber der ein oder andere Kollege von früher, von Giga.
Oh.
So, Uta, glaube ich, hat gesagt, dass sie den Podcast hört.
Ja, ich sag keine Namen, aber es gibt dann eben schon den einen oder anderen. Übrigens, da fällt mir ein, bevor wir es wieder vergessen. Jochen, du warst auf der 20 Jahre Giga-Geburtstagsparty und du hast schon vor 3 Folgen versprochen, du erzählst von dieser unfassbaren Party. Ja, und
wir haben einen Zuhörer, der
ich dachte, ihr würdet nie mehr fragen. Ich habe sie alle getroffen.
Wir
auch nicht.
Wir haben einen Zuhörer, der damit nervt.
Naja, aber er hat zugegebenermaßen recht, weil wir das angekündigt haben und nie erzählt haben.
Ich kann es ja kurz halten.
Also vielleicht
ein schönes Wiedersehen. Ja,
vielleicht erstmal zur Einordnung für alle, die nicht wissen, worum es geht.
Giga, das war damals dieser, soll ich da anfangen?
Nein, so weit nicht, sondern noch. Ach, mein Gott im
Ja,
Himmel.
Ich meine, kennt ihr doch den Trailer, was ist Giga? Das muss man auch immer wieder erklären. 20-Jahr-Feier haben wir in Düsseldorf gefeiert.
Ich hab noch einen Aufkleber, einen alten Giga-Aufkleber mit dem Logo, nicht mit dem Logo, mit dem, hoffentlich habe ich den noch, ich finde den jetzt nicht mehr. Wir hatten, also mit dem Ding, was wir nie benutzt haben, mit dem Claim, wie nennt man das Ding denn?
The future is forever.
Nee, the future is you.
Ich weiß, aber der erste war The Future is Forever und davon gibt's Aufkleber.
Geil.
Und die sind halt nie benutzt
und
worden,
weil
dieser Claim halt geändert wurde. Und ich habe noch einen Aufkleber, wo drauf steht The Future is Forever.
Das heißt, der Claim ist jetzt frei?
Ich weiß nicht, ob der, darum ging es mir nicht. Es geht mir darum, dass der bestimmt total wertvoll ist.
Der Aufkleber, ja.
Ja, wenn wir mal irgendjemanden haben, der uns das Leben rettet oder so, dann kriegt er den Aufkleber.
Was ist denn das für ein bescheuerter Claim, The Future is Forever?
Ja, deswegen haben wir den auch nie benutzt.
Also ich meine, das stimmt zwar irgendwie.
Ja,
aber
ist technisch gesehen richtig,
glaube ich. Kannst du auch sagen, mein Claim ist 2 plus 2 ist 4. Ist auch richtig, hat aber jetzt so mit Giga so gar nichts zu tun.
Ich finde den nicht so schlecht.
The future is forever.
Ja, gut.
Ich war hier im Museum für Kunst und Gewerbe am Wochenende und da habe ich tatsächlich, da ist so ein Raum. Und in diesem
Sollen
Raum...
Sollen wir nicht erst über Giga sprechen?
Moment, das passt aber, das passt zu dieser Claim-Geschichte. Ja, okay. Und in diesem Raum habe ich, da ist so irgendwie, da sind so ganz viele Marken, Nike, Apple, Deutsche Bahn und so weiter. Und da steht dann, da sind an den Wänden dann einmal der Name der Firma, die Schriftart aus ihrem Logo und der Claim, den diese Firma haben, diese Firmen haben. Und es ist ganz interessant, Nike hat sich eine eigene Schriftart kreieren lassen. Die, also der Nike Font ist was anderes. Der Nike Font ist sozusagen ein eigener Font.
Ist das Font?
Font, oder? Heißt doch Font.
Ist das wirklich Font?
Und zwar...
Also es wird Font geschrieben.
Ja, aber wie spricht man es aus?
Font?
Ich würde Font sagen.
Ich spreche es Font aus.
Ich sage immer Font.
Font. Aber, und wie sagst du, wenn du Aktien kaufst?
Le Font. Ich kaufe keine Aktien. Ich bin ganz groß im Bitcoin.
Aber hier, guck hier, ich zeig gerade Jochen dieses Video von den, zum Beispiel wüsstest du, Georg, was das, der Claim ist von Mercedes.
Oh Gott, jetzt kommt's. Aus Freude am Fahren? Nee, es war BMW. Ich habe keine Ahnung.
Okay, da ist tatsächlich so, dass man natürlich auch die Frage, die ändern ja auch die Claims immer, das Beste oder nichts ist von Mercedes.
Aus welchem Jahr ist denn?
Aber seit wann das?
Lufthansa, wer weiß das von Lufthansa?
Unsere Freunde. Wir fliegen Flugzeuge.
Ich habe keine Ahnung, was er mit uns kommen sie an.
Ist. Nonstop You.
Oh, doch, das stimmt. Das, der ist okay. Aber relativ jung.
Nonstop You. Dann ARD. Wer weiß es? Wer weiß es? ARD. Der Claim von
mit dem
der
ersten ARD? Sieht man besser? Nee.
Mit dem wir sind eins.
Besser, wir sind mehr? Eins. Sehr gut, Jochen.
Ja. Hallo?
Musst du ja, wissen. Gut,
Jochen arbeitet da.
Und von der Deutschen Bahn?
Fahrkarten genieß das Leben bitte. In vollen Zügen.
Fahrkarten bitte. Genau, das ist der Claim. Fahrkarten bitte.
Warte mal, ich weiß es. Wir kommen.
Ihre Fahrkarte.
Nee, warte, wir kommen an manchmal. Nee, wir kommen.
Zukunft bewegen.
Ja.
Das geht ja schon. Die Leute immer mit ihrer Zukunft.
Oh, ist das ne? mit G geschrieben? Zukunft bewegen?
Boah, alter Georg.
Ist das nicht eigentlich auch
das
ganz,
ja
ganz schlecht, dass man. Eigentlich müsste doch jeder von uns den Claim von der Bahn wissen, sonst haben die Werbung schon falsch gemacht.
Das wollte ich ja gerade damit sagen, weil der von Nike, den kennt jeder. Jochen.
Just do it?
Ja, klar. Come on, Jochen, Alter. Jochen ja? guckt mich gerade mit großen Augen an, als ob er das noch nie gehört hat. Google zum Beispiel hat keinen Claim. Deutsche Bank, wer weiß es?
Mir doch egal.
Euer Geld, unser Gewinn oder sowas?
Deutsche Bank ist Leistung aus Leidenschaft. Mhm. Leistung aus Leidenschaft. Wer weiß es von Apple?
Apple.
Habt ihr auf jeden Fall, wenn ihr es seht und hört, dann wisst ihr es.
Apple. Das sind immer die aktuellsten oder was? Oder haben die
ja, keine Ahnung, Fink, das waren halt die da so, ja, die.
Großen, die da so hingen.
Die da so hingen, genau.
Und da hast du nicht mal hinterfragt, ab wann.
Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Okay. Ich weiß nicht, sag Apple.
Think different.
Ah ja, okay. Ah. Der ist aber, glaube ich, schon relativ alt.
Dann haben wir hier, ich weiß nicht mal, was macht Olivetti?
Müsste es nicht differently heißen?
Schreibmaschinen eigentlich? Macht Olivetti oder hat Olivetti doch gemacht,
ja?
oder?
Ja. Da ist der Claim auf jeden Fall.
Hau rein.
Future spelled with an O.
Mhm. O wie Olivetti.
Genau. Schon wieder dieses Future.
Gibt es Olivetti noch?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr was. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen.
Ich meine, die haben Schreibmaschinen gemacht.
Braun.
Braun macht so Rasierer und.
Ich weiß, was Braun macht. Der Claim.
Ja, Entschuldigung, ja.
Braun macht Farbe.
Der Claim?
Ja.
Scheiße, weiß ich nicht.
Georg, du als Trockenrasierer?
Braun. Nee, weiß ich nicht.
Designed to make a difference.
Oh Gott, das ist nie drauf gekommen.
Also, wir sind alle total nicht werbeaffin. Wir gucken keine Werbung, sonst wäre uns das doch.
AEG, wer will es wissen?
Aus Erfahrung gut.
Okay, hier ist die englische Variante.
Ist das noch der Claim?
Hier steht perfekt in Form und Funktion.
Mhm. Das ist AEG.
Ja, perfekt in Form und Funktion. Und dann haben wir noch, okay. Was habe ich hier noch? Hamburg. Das ist doch interessant. Von der Stadt Hamburg. Die Stadt Hamburg hat einen Claim. Wer weiß ihn? Die Stadt Hamburg.
Die Stadt Hamburg hat einen
Wetter
Claim.
Wetter gibt es auch manchmal in schön.
Die Stadt Hamburg. Ja, sag mal Anfangsbuchstaben.
War mal erste Liga. Wachsen mit Weitsicht.
Oh, das wäre ich nie drauf gekommen.
Nee. Im Englischen auch Waxing mit Weitsicht.
Wachs mit Weitsicht.
Ja, aber ist doch ganz interessant, weil wir.
Seit wann gehst du ins Museum? Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was das sollte.
Was soll das denn heißen? Ja, stimmt. Der krasse Straßenschläger aus Frankfurt. Ich geh nur in die Trinkhalle und anschließend gucke ich, ob ich immer auf die Schnauze hauen.
Ich frage es andersrum.
Arschloch.
wann hat deine Frau dich gefragt, ob du mit ihr ins Museum gehst?
Du Facker, das war meine Idee.
Das war deine Idee. War meine Idee. Schatz, ja. Wir gehen mal ins Museum für Kunst und Gewerbe. Ja. Das ist übrigens ja auch nicht so weit, ne? Das ist wahrscheinlich deshalb bist du da hingegangen.
Wieso? Guck mal, sogar bei einer positiven Sache, ich könnte einem Welpen das Leben retten und du wirst sagen, du willst doch nur einen Geldbeutel draus machen. Das ist doch nicht fair. Man muss doch, ich akzeptiere es, wenn man mich kritisiert, wenn ich Scheiße baue. Aber dann muss man
mich
doch auch
mal. Das stimmt nicht.
Okay, aber.
Richtig.
Okay, stimmt vielleicht nicht, dass ich es akzeptiere. Aber es passiert. Aber dann muss man mich doch auch mal loben, wenn ich was Gutes tue. Oder
ich
was.
Fand das super, dass du ins Museum gegangen bist.
Ja, fick dich. Erzähl die Partygeschichte jetzt.
Die Party, die war in Düsseldorf. Zum Anlass war das 20-jährige Firmenjubiläum oder Sender. Wann war das nochmal? Genaues Datum, du warst ja dabei, Georg. Oh 1998.
Gott, ja, irgendwann November, 30. November 98 oder so.
Genau, da haben wir uns alle in Düsseldorf getroffen, beziehungsweise die der Einladung gefolgt sind. Und es waren tatsächlich ganz schön viele von den ganzen alten Giga-Kollegen, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera, die ich gesehen habe. Unter anderem habe ich Daniel van Moll gesehen, dein erster Kommentar war, jetzt sag du mir, bevor er Hallo gesagt hat, jetzt sag du mir nicht auch noch, dass ich fett geworden bin. Und das lag mir gerade auf der Zunge. Also, wer im Steinhaus sitzt, darf ja bekanntlich mit
Daniel schmeißen. Sagte zu dir, dass du ihm nicht sagen sollst, dass
Glashaus.
Dass er fett geworden ist.
Glashaus. Wer im Steinhaus sitzt, darf nicht mit Glas werfen.
Wir hatten eine Kneipe in Ratting, die ist Steinhaus, deshalb vielleicht. Der ist ganz schön aufgegangen, der Daniel. Das ist lustig, weil sie einfach der Kleinste war. Und der Dünnste eigentlich auch, oder? Und der ist ordentlich.
Aber der ist ja auch, man muss ja sagen.
Aber lustig wie eh und je.
Grüße an Daniel, aber er ist ja nach München gezogen und ist dort, glaube ich, auch dem bavarischen Volksgut Bier nicht abgeneigt. Und ich glaube, das geht dann da recht schnell, ne?
Das glaube ich. Also
du weißt das sicherlich besser als ich auch.
Es geht sehr schnell. Und vor allen Dingen, es geht auch relativ schnell wieder, nicht schnell zurück, sagen wir es mal so. Viel Spaß noch, Daniel. Also der war da, dann habe ich Scansy, Pupansy, Baransy, Thomas Schanze gesehen. Also ich habe ganz, ganz viele Leute gesehen. Gregor Teicher war da, Tom Westerholt. Ein paar habe ich vermisst, Uta
den zum Beispiel. Den ich immer dann sehe, wenn ich Sky Sport News HD einschalte. Genau.
Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie viele Leute eigentlich jetzt bei anderen Sendern so ihr Gesicht vor die Kamera hängen. Das war echt ein ganz, also viele haben es tatsächlich dann auch ins große Fernsehen geschafft von den Leuten. Muss man, also.
Wer denn?
Aber die es geschafft haben, sind nicht gekommen.
Gregor
oder?
Zum Beispiel, Jessica Westen zum Beispiel, macht ja Nachrichten bei NTV, habe ich sie zuletzt gesehen.
Was eigentlich mit dem Dirk Elbrechter? Der war lange Zeit doch hier Stadionreporter bei Sky, ne?
Der ist beim Hessischen Rundfunk, meine ich. Und in der Sportredaktion.
Ah, okay.
Dort.
Aber war das denn eine, also wie ich finde ja, ich habe ja auch überlegt, ob ich hinfahren soll, aber zum einen hatte ich zwei Aufzeichnungen an dem Tag und zum anderen ist mir das auch immer so ein bisschen, ich finde es auch ein bisschen anstrengend.
Das war
so
ein Klassentreffen. Das war wirklich nett.
Ja,
wir haben uns am Anfang in so einem Bistro getroffen, was wir da gemietet hatten. Und es waren irgendwie 30, 40 Leute da, auch aus dem Marketing, Markus von Luttitz und so. Das war wirklich nett. Olli Weilbeck, der ehemalige Programmdirektor, war da, der Geschäftsführer war da. Und es war echt nicht ungezwungen, hey, wir müssen irgendwie 20 Jahre Geburtstag irgendwie zelebrieren, sondern einfach beim Bier locker geschnackt.
Der Helmut Kaiser war da?
Nee, Martin Schüler.
Ach, okay. Ja, alles klar. Ich dachte schon.
So. Und das war echt nett, muss ich sagen. Es war wirklich nett. Dann sind wir dann eine Kneipe weiter, das war dann nicht mehr so nett, wenn man das Wort nicht mehr verstanden hat, man wird alt, es war so eine dunkle, laute Spelunke, da musste man sich anschreien, um da was zu verstehen.
Hat jemand nach mir gefragt?
Ja, doch eigentlich jeder. Was macht denn Eddie, du wohnst doch neben Eddie, da habe ich gesagt, er wollte nicht kommen heute.
Hast du gesagt, er kann nicht, er ist im Gym.
Er kann nicht, genau. Er ist im Museum.
Er hat, der Handeln, heute ist Handeln.
Also Eddie hat abgesagt, muss ich leider sagen.
Ja, ich habe die Fotos auf Facebook gesehen und es war echt so ein Nostalgieflash mit vielen Erinnerungen. Und ich hatte das Gefühl, die Leute sind gar nicht so viel älter geworden, als man denkt. Also man hätte direkt mit allen Leuten, die da vor Ort sind, tatsächlich eine Sendung machen können. Es war ja auch aus allen Bereichen, es war Kameramänner, Technik und so, war alles da. Ja,
waren
man
alle da, es war echt nett. War nett. Wir sind alt geworden.
Naja.
So, bevor ich anfange zu heulen.
Ich habt ihr Dschungelcamp verfolgt? Guckt das einer von euch?
Nein, nicht eine Folge.
Gar nicht.
Null.
Diesmal nicht.
Ich kann, wie soll ich das sagen? Mir ist was passiert. Ich kann aber nicht so auf Details eingehen. Und jada, jada, jada. Und dann. Mich hat eine Mail. Okay, ich versuche gerade das so zu formulieren, dass ich niemandem auf die Füße trete.
Lass es doch einfach.
Mir hat, okay.
tritt den nein, du solltest den Leuten auf die Füße treten, das meine ich. Das was auch.
Also, mir hat jemand geschrieben und sagen wir so, vielleicht kommt der aus dem erweiterten Bereich der neuen Live-Moderatoren. Kennt ihr noch 9 Live? Die Call-In-Sendung mit Hotbutton und Co.
Ja.
Und man hat das ja, man hat es ja natürlich nie geguckt. Bist du noch da, Georg?
Ja. Georg ist aus dem Discord verschwunden. Wir versuchen ihn zu reanimieren.
Ja, kaum hört er das Stichwort 9 Live direkt. Ich bin raus, Leute.
Ach, nee, er wollte vielleicht noch zum Telefon, den musst du noch anrufen. Gibt es das überhaupt noch 9 Live?
Da ist er wieder.
Bist du, hallo.
Hallo, Georg.
Ja, du bist kurz beim Discord weg gewesen.
Ja, ich weiß nicht warum. Ich war irgendwie aus dem Channel weg.
Aber wir lassen einfach laufen hier. Also ich hatte gerade ja noch gesagt, 9 Live ist ja jedem ein Begriff eigentlich. Und man hat das natürlich nie geguckt und man hat es auch eigentlich immer gehasst, aber man hat es halt doch geguckt. Man kannte dann irgendwann diese Moderatoren von 9 Live ja irgendwie doch. Mhm. Weil ab einer gewissen Uhrzeit, wenn du durchgesappt hast, wurdest du einfach zugeballert. Und die waren ja auch auf verschiedenen Sendern und so. Und ich bin mir sicher, ohne dass man jetzt die Namen von denen kennt, aber wenn man die sieht, dann macht es plötzlich Klick und man weiß so, ah, das ist der
Jürgen
von 9 Live. Ja gut, Jürgen Milinski, wie hieß er, vom Big Brother House und Alina Dingenskirchen. Aber es gab ja auch noch so ein paar andere. Jedenfalls.
Gibt's 9 Live noch?
Nee, schon lange nicht mehr. Und jedenfalls habe ich mir überlegt, deshalb meine Frage nach dem Dschungelcamp, wie geil wäre das, wenn du diese 9 Live-Moderatoren ins Dschungelcamp schickst. Und das ist hier mein Tipp an alle Freunde. Hier unser alter Freund Stefan Seligmann, der ja dick bei RTL ist. Mein Tipp an dich, falls du das hörst, falls nicht, ich werde es dir auch nochmal persönlich sagen, holt die 9 Live-Moderatoren ins Dschungelcamp, weil das sind Typen, die sind einerseits Kamera erfahren und auf der anderen Seite ist denen ist alles egal. Weil sonst würden sie das nicht machen. Viele von denen sind jetzt auch bei QVC.
Aber das unterscheidet
QVC
doch nicht die von denen, die da drin sind.
Ja, aber das sind so besondere Typen und ich glaube, die sind schon in Vergessenheit geraten. Ich finde, es ist ein super Tipp, die mal ins Dschungelcamp einzuladen. Aber es ist ein bisschen doof, mit euch darüber zu reden, weil ihr ja überhaupt nicht Dschungelcamp guckt.
Aber du kannst uns das doch jetzt schmackhaft machen.
Ja, aber was
gab's denn zum Essen?
Ich gucke das nicht wegen diesen Ekelprüfungen, sondern einfach, weil man will, dass zwischen den Kandidaten irgendwie was passiert.
Kannte man dieses Jahr die Kandidaten? Keine Ahnung.
Ja, aber darum geht's doch nicht.
Ach so.
Also ich habe das auch irgendwie sonst durchaus ganz gerne geguckt. Ich fand das durchaus unterhaltsam, aber im Moment irgendwie mit Netflix und Co. gibt's immer so viele Sachen, die man stattdessen auch gucken kann.
Ich muss ja sagen, ich fand ja Sonja und diesen Wuschelpraktikanten da immer ganz nett, aber mittlerweile ich bin überdrüssig geworden.
Mit Wuschelpraktikern meinst du Daniel Hartwig, einen der bestbezahlten deutschen Fernsehmoderatoren?
Ja, der war doch mal irgendwie früher angeblich mal Praktikant und ist da emporgestiegen.
Der ist seit 15 Jahren, hat er jede RTL-Sendung moderiert.
Ich weiß. Und vor 15 Jahren gab es doch angeblich dieses Gerücht, dass das Praktikant war und dann war der so wuschelig und süß. Ist egal.
Ist doch egal, ob man als Praktikant anfängt. Ist doch Respekt, dass er sich hochgearbeitet hat.
Ja, ich habe das auch gar nicht wertend gemeint.
Doch, hast du, weil du ein mieses Schwein bist. Also, ich finde, ich sag mal ganz Georg. Kurz mal meine 2 Cents zu Daniel Hartwig.
Ja.
Ich finde, ich mag zwar auch diese ganzen RTL-Shows nicht sonderlich, aber Daniel Hartwig ist ein cooler Typ.
Mag ja sein.
Weil der zum einen taucht der nie in irgendwelchen peinlichen Yellow-Press-Gazetten auf. Der hat keinen peinlichen Instagram-Account, wo er sich irgendwie profiliert. Der ist, glaube ich, verheiratet mit Kindern. Davon erfährt man nichts. Der ist eigentlich sein Privatleben komplett abgeschottet. Hat es überhaupt nicht nötig, irgendwie sonst in Erscheinung zu treten. Und ich finde das respektabel für jemanden, der im Zeitalter, wo jeder irgendwie versucht, sich zu profilieren oder so herrlich, unaufgeregt einfach sein Ding durchzieht und sonst nicht auftaucht. Ich finde das irgendwie Respekt. Von mir kriegt Daniel Hartwig 10 Punkte.
Ich bin da auch deiner Meinung. Ich finde den ja auch gut, aber irgendwie habe ich mich satt gesehen und satt gesandte Ziedler und die beiden, ich kann die nicht mehr ertragen. Ich brauche sie nicht mehr.
Ja, die Leute mögen es.
Ja.
Leute gucken es gerne.
Ja. Haben sie immer noch eine gute Quote?
Ich glaube schon.
Echt?
Würdest du es machen?
Nee.
Ach, laber.
Ehrlich nicht. Ich kann das auch nicht.
Moderieren?
Ich kann das nicht und hätte auch keine Lust, das zu moderieren. Ganz ehrlich.
Natürlich könntest du das.
Wieso? Nein.
Wenn dir da einer...
Ich bin auch nicht lustig.
Das stimmt.
Ja, aber die haben ja gute Schreiber. Ist Micky Beisenherz da noch Schreiber?
Ja.
Okay. Der ist gut. Der ist super.
Natürlich, aber wenn der dir dann gute Texte schreibt, dann kannst du die doch...
Nein. Ich bin... Eddie, guck mich an.
Ja, das stimmt. Okay. Ich gucke gerade hier in so traurige Augen und ich stelle gerade fest, dass das wirklich.
Ohne Scheiß. Natürlich ist das toll, weil du, das ist einfach die wichtigste Sendung am Anfang des Jahres so ungefähr. Aber es reizt mich echt null. Also es, ich hätte da echt keine Lust. Echt keine Lust. Wenn mich einer fragen will, danke, nein.
Ja.
Du?
Ja. Du? Aber ich? Sie würde ja, also, jetzt, aber ignoriere jetzt mal die Bezahlung, sondern es würde nicht besser bezahlt als jeder andere Job auch.
Ja.
Würdest du es dann machen wollen?
Nein.
Hä, aber wo ist.
Ich meine, Etienne.
Ach so. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Logik, wenn das schon für viel Geld nicht mehr. Würdest du es machen, wenn man dir ganz wenig zahlt? Ja, okay, dann. Also, du meinst.
Also, ich meine, wenn die Frage natürlich ist, es wird super bezahlt, deswegen würde ich es machen, okay, gut.
Also,
klar.
Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Es ist immer so schwer zu sagen, jeder hat seinen Preis, glaube ich, in diesem Business irgendwo.
Wo ist denn deiner? Du möchtest es nicht machen. Hä? Du musst dich halt nur dafür entsprechend bezahlen lassen.
Ja, ja, klar. Also wenn der Preis stimmt, kann ich es mir schon vorstellen. Ja. Und ich meine, es ist halt einfach ein riesengroßes Format. Ich glaube, dass das für die Moderatoren, also in dem Fall für Daniel Hartwig und Sonja Zietlow auch in Anführungsstrichen der easieste Job ist, weil die machen da halt diese Zwischenmoderation und gehen ins Hotel pennen.
Aber die distanzieren sich doch, also in der Vergangenheit, ich habe es jetzt diese Folge nicht gesehen, aber die, du hast ja doch gemerkt, dass sie sich so ein bisschen von dem Inhalt selber auch distanzieren.
Ja, genau.
Ne? Also die moderieren das jetzt nicht so, als ob sie das alles hip und geil finden, sondern es sind ja immer sehr zynische Moderationen.
Genau. Und, ne, das muss aber auch sein. Ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an so war. Da müsste man jetzt nochmal die erste Staffel, das war ja noch mit Dirk Bach. Die erste Staffel, Ich bin ein Star, holt mich heraus, war ja noch mit Dirk Bach und so. Der Zietlow, glaube ich. Und ich glaube aber, dass es der richtige Weg ist, weil du kannst natürlich den dummen Scheiß, der da passiert, den kannst du ja selbst als RTL-Moderator nicht dich hinstellen und ernsthaft rüberbringen.
Aber also danach so, sind diese Leute so ja auch dumm ausgesucht. Also ja. Das Dschungelpublikum, das sind ja nicht Publikum, die Leute, die da in dem Ding sind, die sind ja nicht ausgesucht nach einfach nur, ich bin ein Star, sondern eher, ich war mal ein Star.
Wenn
meistens.
Überhaupt.
Und ja, oder war mal, keine Ahnung, war mal temporär bekannt. Und dann sind sie auch nicht meistens die einfach nur mal ein bisschen bekannt waren und einen ganz normalen Eindruck machen, sondern die so ein bisschen einen an der Klatsche haben.
Ja, klar. Das ist ja wie so ein Experiment. Ist ja ähnlich wie Big Brother, ja. Wobei sich das ja auch alles entwickelt hat. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch, erste Staffel Big Brother. Damals, da war das noch hochinteressant. Das war wie so ein Sozialexperiment, wo man gedacht hat, okay, wie wird das wohl? Und dann in den darauffolgenden Staffeln, das waren auch noch sogar einigermaßen normale Menschen. Klar, du hattest Jürgen und Zlatko, die waren halt ein bisschen, weiß ich nicht, einfacher, aber du hattest auch normal, ich weiß gar nicht mehr, wie die da hießen, die Mädels und so.
Stockhol.
Ja,
war das Wort, was du gesucht hast.
Aber das hat sich.
Die waren nicht ein bisschen einfacher.
Das hat sich dann.
Was denn?
Das hat sich dann eben aber zu so einer Assi-Klitsche entwickelt. Das wurde ja dann immer, die Leute haben gemerkt, okay, Zlatko und Jürgen waren die Stars der ersten Staffel, ne, haben ein Buch geschrieben. Jürgen Milzki hat damals das Buch geschrieben, Ich sag's, war damit bei Giga übrigens zu Gast. Und dann haben sie zusammen.
Da waren alle von denen,
genau.
Außer Zlatko, glaube ich, bei uns.
Und dann haben sie das Buch geschrieben, dann haben sie den Song hier, Großer Bruder, ne? Ein großer Bruder,
Gott, ja.
Ich bin immer.
Hör auf, sing's nicht auch noch.
Großer Bruder und
weiter?
Ein Freund fürs Leben.
Habe ich schon gesagt, ich habe einen Tinnitus.
Ja, und das hilft auf
immer
jeden Fall
noch.
Nicht. Ja. Aber, also was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, Big Brother ist assiger geworden. Und wenn du dir DSDS anguckst, wie es anfing, in der ersten Staffel war das zumindest noch so ein bisschen wirklich eine Castingshow, wo du gedacht hast, es gab ja auch noch nicht diese 20 anderen Castingshows zu dem Zeitpunkt. Es war ja quasi die erste dann in Deutschland. Und da hattest du ja doch wirklich das Gefühl, okay, die suchen wirklich ein Talent im Fernsehen. Dass das dann jetzt mittlerweile zu so einer Trash-Nummer geworden ist, wo du eigentlich nur noch guckst, weil du sehen willst, wie sich Leute lächerlich machen. Das
aber
hat sich
war
erst
das nicht am Anfang auch schon so mit den Trash-Kandidaten?
Naja, nicht ganz so extrem. Nee, also da war tatsächlich
Wann
das
war
musikalische. Der war, glaube ich, war das erste Staffel?
Erste Staffel?
Ahnung. Ich glaube, es war erste.
Weil der war ja auch nicht drin, weil er gut war. Der war
nee, der auch, war drin, weil er so natürlich unterhaltsam war. Aber damit fing es halt an, genau. Ich sag ja nicht, dass gar kein Trash war in der ersten Staffel, nur dieser Fokus hat sich halt einfach noch krass verschoben.
Aber auch bei den, war das nicht immer so, dass in den ersten Castingrunden das Lustige halt die trashigsten Kandidaten waren? Mit diesem, wie hieß dieser eine, Menderes oder so?
Das kam erst viel später, Jackson meine ich, Menderes.
Ja?
Menderes.
Oh, ich hab's nicht so oft gesehen, aber das war jedenfalls das, weswegen ich die ersten Folgen eingeschaltet habe.
Na, aber es war,
darum geht es ja am Ende auch nur.
Aber es waren schon auch gute, es waren auch, am Anfang ging es auch noch ein bisschen ums Singen bei DSDS, ganz sicher. Und
wir müssen uns, demnächst müssen wir uns tatsächlich mal den Terminplan machen, dass wir diese Sachen gucken.
Oh nein.
Naja, ich weiß nicht.
Ist denn auch bei dem Big Brother, ist denn nicht da auch der, du hattest eben zwei Namen genannt, das war Slatko und
Jürgen.
Aber der erste Gewinner war auch jemand anders, ne? War das John. Nicht John oder so? Genau. Den hat nämlich keiner mehr auf dem Zettel. Das war der mit diesem Ohrring, mit diesem großen
Rad im Ohr. Ja, das sind doch immer Leute rausgewählt worden, oder?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß auch nicht
mehr. Ich möchte noch mal.
Bei Big Brother war doch das Konzept, dass Leute rausgewählt werden, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Und dann war es doch ein bisschen logisch, dass jemand, der polarisiert, eher rausgewählt wird, weil er viele Stimmen dagegen bekommt. Und es ihm nichts bringt, dass er viele Fürsprecher hat. Das heißt, es war doch relativ naheliegend, dass ein unauffälliger Typ vermutlich gewinnen würde.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das System war, aber ich weiß noch, war das die erste Staffel, wo ganz groß angekündigt worden, das hat, glaube ich, sogar einen Quotenrekord gebracht, dass Verona Feldbusch einzieht. Das war auf dem Höhepunkt von Veronas, als ob wir per Du sind, von Veros Karriere. Und da hat sich jeder gedacht, so, okay, was, Verona Feldbusch, die ist doch so etepetete und bla, und die zieht jetzt ein und dann kann man ihr irgendwie beim Schlafen und beim Duschen zugucken und so weiter. Und das war ein Riesen, das war eine Riesen-News. Ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Staffel war, aber Verona Feldbusch ist dann irgendwie für zwei Tage ins Big Brother Haus gezogen. Und ich meine, die hätte dann auch eine eigene Dusche da gehabt oder sowas. Das war irgendwie, erinnert ihr euch da nicht mehr dran?
Nee. Nee, weiß ich nicht mehr.
Das waren die Zeiten, ja. Als Fernsehen noch was wert war.
Diese Moderation im Dschungelcamp, da überlege ich mir gerade, wenn ich das machen müsste. Ich könnte das nicht übers Herz bringen, wenn die Leute dann zu ihrer Prüfung antreten und irgendwelche Känguru-Eier und irgendwelche Schwänze essen müssten. Da habe ich so viel Mitleid mit diesen Menschen.
Ja, aber die wissen das.
Komm, ich mach's.
Die wissen es ja vorher. So,
ja, natürlich wissen die es vorher, aber dann stehen die, ganz ehrlich, es ist eine Sache zu wissen, was auf dich zukommt und zum anderen da vorne zu stehen und dann diese verfaulten Eier, was es da alles gibt, Eidechsenköpfe, und das ist ja noch harmlos, aber das ist so eklig.
Ja,
aber ich meine, und da frage ich mich wirklich, ich habe ja Mitleid bedingt, aber da frage ich mich immer, was geht in diesen Menschen vor? Also wie kriegen die es so hin, dass die diesen Punkt der Selbstachtung so, also dass sie ihre Selbstachtung komplett an den Nagel hängen und irgendwas fressen, was andere Leute sagen, hier ist das mal. Das Publikum möchte gerne das sehen, ja, wie du dich übergibst hinterher. Und dann sagst du, ja, mach ich.
Der springende Punkt ist.
Und dann zu sagen, geil, ich habe aber nicht nur diese Känguru-Hoden gegessen, sondern ich habe das ganze Buffet aufgemampft, weil ich da noch einen Stern kriege. Da denke ich so, what? Seid ihr alle irre? Und es gibt viele irre Menschen. So. Habe ich schon gesagt, dass ich einen Pfeifen auf dem Ohr habe?
Du hast einen Tinnitus seit ein paar Tagen.
Ja. Und jetzt weiß ich auch, dass man, ich glaube, man kann kortisonabhängig werden, weil das ist ein Medikament, was richtig reinhaut. Ich habe das vom HNO-Arzt 3 Tage verschrieben bekommen. Auf einmal habe ich, als ich beim Autofahren war, ich weiß gar nicht, ob ich nach dem Autofahren, ich sah alles so klar und ich konnte viel weiter gucken. Und ich konnte die Baumrinde, habe ich das Gefühl, ich konnte die Baumrinde spüren und sehen. Also es war...
Bist du sicher, dass das wir von Cortison reden hier?
Also es war, dieses Zeug ist der Hammer.
Also in welcher Form Cortison gibt es da?
Tabletten war, es waren Tabletten.
Okay, bei Cortison gibt es ja in allen möglichen Formen.
250 Milligramm Cortison.
Okay, und das ist eine Menge.
Eine Tablette ist 50 Milligramm und ich musste 5 morgens essen.
5?
5 Stück für den Tag.
Okay, und hat es gebracht? Was gebracht?
Ja, weiß nicht.
Also die Ärztin sagte, dass du die Baumrinde sehen kannst?
Ja, das war wirklich...
Nee, ich meine, hat es was gebracht für deinen Tinnitus?
Ich glaube nicht, er ist nicht weg. Und die Ärztin sagte, ja, ist schon gut, dass wir es gemacht haben. Wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir es mal gemacht.
Ja, das ist ja ein bisschen, tatsächlich nice. Leider ein trauriges Thema, weil Tinnitus wirklich für viele Menschen ein schlimmes Leid ist. Und es gibt auch durchaus Leute, die sich das Leben nehmen wegen Tinnitus. Weil
das war meine nächste Frage.
Wie viel Prozent der
Tinnitus-Patienten springen von der Brücke?
Ja, aber das ist wirklich nicht lustig, weil es gibt Leute, die nicht mehr schlafen können wegen Tinnitus, und es ist bis heute, ich weiß es, weil zum Beispiel auch Simon Tinnitus hat und der viel, viel Geld investiert hat für verschiedenste Heilmethoden von Hypnose bis Akupunktur und weiß ich nicht was, und nichts davon hat geholfen. Das Problem ist einfach, dass es einfach immer noch nicht hundertprozentig geklärt ist, woher es kommt und wie man es heilt. Manche Leute sagen, du musst innerhalb von 24 Stunden Infusionen nehmen oder Cortison, oder bei manchen verschwindet es einfach wieder, bei manchen wird es lauter. Also es ist echt echt scheiße und ich wünsche dir auf jeden Fall ohne Scheiß, dass das wieder verschwindet oder dass es zumindest nicht so schlimm wird, dass es dich in deinem Leben behindert.
Also es ist so ein ganz hochfrequenter, so, kennt ihr beim Zahnarzt, wenn er diese ganz kleinen Bohrer und dieses ganz helle Geräusch und dann und das noch viel heller und das hast du den ganzen Tag und dann wirst du.
Ja, aber was, also wie ist es denn, seit wann hast du das denn?
Ich hatte so eine Tiefenreinigung, habe ich doch erzählt beim letzten Mal, eine Tiefenreinigung, eine Wurzel hier, Reinigung, Zahnreinigung. Einen Tag später kam das.
Und da ist ein Zusammenhang oder was?
Keine Meinung? Ahnung, ich glaube. Ich glaube, dass mein Gebiss gestresst ist oder dass das hier, ich kriege ja auch Physio hier.
Hat Rücken sich die Intensität, hat sich irgendwas verändert, seitdem das angefangen
hat? Ja, ist ein bisschen leiser, tatsächlich ein bisschen leiser geworden und hoch, also der Ton ist hochfrequenter geworden und ich habe jetzt die Hoffnung, dass der so hochfrequent wird, mit jeder Nacht, dass ich nicht mehr höre irgendwann. Dass ich dann irgendwann so alt werde und die hochfrequenten Töne nicht mehr wahrnehme.
So geht's mir mit dir. Ich hoffe, dass ich dich einfach irgendwann nicht mehr höre.
Danke, Eddie.
Ich habe hier noch, ich habe mir ein Thema aufgeschrieben. Also
ich habe mir zwei Themen aufgeschrieben.
Ja, dann mach du zuerst.
Zwar, ich habe euch ja gefragt, also ich bin auf der Suche nach einer Reinigungskraft und wie das immer so ist, wenn ich die beiden frage, die glaube ich beide dieselbe Reinigungskraft haben, ich könnte auch sagen Putzfrau.
Die du natürlich ordnungsgemäß anmeldest, ne?
Ich muss die Putzfrau anmelden?
Hallo?
Ja, willst du die etwa schwarz bezahlen?
Willst du die schwarz bezahlen? Nee,
aber wenn ich jemanden beschäftige, dann stellt er mir doch üblicherweise eine Rechnung und er sorgt dafür, dass er den...
Ist richtig. Du kannst es dann auf Rechnung machen.
Die entsprechenden Steuern zahlen. Aber egal, darum ging es mir nicht. Dass ich halt fragen wollte, ob ihr jemanden kennt oder ob eure Putzfrau irgendwie noch Zeit hat. Wie das nun mal so ist bei uns im WhatsApp, da kommt nie was Produktives bei raus. Also dachte ich mir, ich schreibe meinen Putzmann an, den ich mal hatte in der alten...
In Düsseldorf. Davor.
Nee,
Fahrkosten werden bezahlt.
Ja. Der, also ein Putzmann, der aus dem Irak kommt und im Irak Soldat war, bevor er nach Deutschland gekommen ist. So, ich hatte also noch die Nummer in meinem Handy. Und das ist 6 Jahre her gewesen. Was ist das Erste, was man sich fragt, wenn man mit jemandem 6 Jahre nicht gesprochen hat?
Lebt er noch? Liebt sie mich noch? Was?
Lebt er noch, genau. Stimmt die Nummer noch,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Ja.
Also was würdet ihr in der Situation dann machen?
Eine SMS schreiben.
Nur mal so, ob ich jetzt irgendwie sehr, genau, eine Nachricht schicken.
Ja.
Und ich habe also die Nachricht geschrieben, nehmen wir mal an.
Und anrufen Müller, ist eine blöde Idee in dem Fall, oder?
Ja, könnte man natürlich auch machen.
Ist mir immer ein bisschen zu intim.
Ich stelle nur blöde Fragen.
Zu intim, genau. Ja, also warum nicht, das so eine Nachricht zu schicken, das ist irgendwie, das kann derjenige beantworten, wann er Bock hat. Und ich gehe ihm da nicht sonntags, war an einem Sonntag, auf den Sack.
Ja.
Also schrieb ich, hallo Herr Müller. Ich hoffe, also er heißt natürlich nicht Müller, ne? Im Irak heißen die meisten Leute nicht Müller. Ich sage das jetzt nur, um den tatsächlichen Namen nicht preiszugeben. Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Nummer. Ne? Da versteht ihr ja jetzt, da ist jemand, der schreibt
Moment,
mich
der
an.
Moment, der hieß Herr Müller und kommt aus dem Irak.
Och, Alter.
Was denn?
Ich habe doch gerade gesagt, dass er nicht Müller heißt. Dass ich aber nicht seinen richtigen Namen hier nennen möchte.
Ach so, okay, das habe ich nicht, da war ich gerade gedanklich...
Was hast du gerade gedacht?
Nee, ich habe mir gerade ein bisschen im Ohr gepopelt, da habe ich gerade nicht zugehört.
So. Ich habe mich nicht also, gewundert. Ich schreibe: "Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Telefonnummer." Was denkt ihr, wenn ihr eine Nachricht bekommen würdet, die lautet also an dich Etienne oder an dich Jochen: "Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Telefonnummer." Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr diese SMS bekommt oder diese WhatsApp bekommt?
Ja, würde ich sagen, ich heiße nicht Herr Müller.
Ja, naheliegend, oder? Man würde sagen, nee, hier ist nicht Müller.
Ja.
Moment mal, du hast Herr Müller geschrieben?
Ja.
Das ist ja jetzt kein Witz.
Na, wie? Was?
Wie? Ich hab sein...
Sag mal, seid ihr so...
Jetzt habe ich irgendwas nicht verstanden. Ja, ey, erst lachst du mich aus und dann 3 Minuten später bist du noch dümmer. Das ist ja...
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Er benutzt immer noch den Fake-Namen. Warum soll er denn jetzt plötzlich...
Der heißt nicht Müller.
Ja, das weiß ich ja.
Aber ich habe seinen richtigen Namen geschrieben. Verstehst du das, Jochen?
Jetzt habe ich einen Moment lang gedacht, er hätte ein Pseudonym und er hätte sich tatsächlich bewusst Herr Müller genannt.
Nein. Okay, Jochen, trotzdem nochmal die Frage.
Das ist so dumm. Du kriegst
eine Nachricht geschickt, die lautet: Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Telefonnummer. Wie reagierst du auf diese Nachricht?
Jetzt nochmal ganz, ganz, also mit der Gefahr, dass ich jetzt völlig irre bin.
Ja.
Du hast wirklich Herr Müller in dein SMS.
Sag mal, Jochen, das kann doch nicht sein. Das ist der Tinnitus.
Jochen, okay, alles klar, dann habe ich es verstanden.
Okay, gut.
Gut, ich habe es verstanden. Das war jetzt meine Frage von eben.
Gut.
Ja.
Also, ich wiederhole meine Frage,
Jochen. Dann habe ich sie ja, ich habe alles verstanden, ich gebe dir eine Antwort.
Du sollst ja antworten. Du sollst nicht sagen,
ich würde sagen, wer ist da?
Warum? Die ist nicht für dich, die Nachricht. Warum antwortest du, wer ist da?
Wieso ist die nicht für mich?
Weil du nicht Müller heißt.
Nein, ich heiße Dominikus.
Warum fragst du, wer da ist, wenn
Natürlich
du weißt,
dass
du
nicht Müller.
Die richtige Person
aber
bist?
Aber es geht doch hier auch nicht um mich.
Oh, Alter, aber du kriegst doch diese Nachricht in dem Beispiel.
Ich sterbe. Es tut mir leid. Ich sterbe.
Das kann doch nicht sein.
Ich sterbe, mein Herz.
Mann, das ist doch alles nur für die Quote. Ich bin voll im Bilde.
Okay, also, du kriegst die Nachricht. Hallo, Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Nummer.
Ja, das weiß ich doch.
Deine Antwort ist, wer ist da?
Ja.
Alter, ich glaube, ich habe dir die Nachricht geschickt. Also, auf jeden Fall, es hat... Die Nachricht von mir, ne? Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Nummer, war von 12.47 Uhr.
Ja.
Eine Stunde und 20 Minuten später bekam ich die Antwort: Hallo, guten Tag, wer sind Sie bitte?
Sag ich ja.
Das sind Jochen-Antworten, ne?
Genau.
Und ich denke mir natürlich, hätte ich nicht die richtige Nummer, würde der ja sagen, nee, tut mir leid, falsche Nummer. Denn nur ein Psychopath antwortet, wer ist da?
Ich habe eine Frage.
Das ist aber gemein jetzt.
Eine Frage, hast du in der SMS deinen Namen, also hast du geschrieben, hallo Herr Müller, ist das noch Ihre Nummer, mit freundlichen Grüßen, Georg Zahl, oder hast du...
Nee, ich habe meinen Namen nicht geschrieben, weil ich nicht...
Das ist psychopathisch.
Weil ich nicht will, dass jemand meine Telefonnummer und meinen Namen hat, wenn er die falsche Person ist.
Ja, aber wenn...
Was könnte er damit wohl anstellen?
Meinen Namen und meine Telefonnummer haben, könnte er damit anstellen.
Ja, aber das finde ich schon nochmal ein anderer Punkt. Wenn du anonym bist und von einer anderen Seite willst, dass er sich
aber
zu erkennen gibt.
Aber verfick doch mal, du bist da, die Nachricht ist doch nicht für dich. Derjenige, der Richtige ist, hat ja meinen Namen offensichtlich. Und meine Nummer, weil die sich nicht geändert hat.
Ja, wenn der neue, wenn der in 6 Jahren, weißt du, wie oft ich da schon das Handy gewechselt habe und irgendwie die Kontakte verloren habe.
Aber dann kriegst du doch die Nachricht nicht.
Doch, ich habe die gleiche Nummer, aber das Handy gewechselt mit den Adressdaten und den Kontaktdaten.
Und du löscht die, oder?
Nee, was? Ich hatte das tatsächlich, dass ich bin von Android auf iPhone umgestiegen und dann hatte ich irgendwie, hat das mit dem Importieren der Kontakte nicht geklappt und dann hatte ich nur noch Telefonnummern. Ohne die Namen dazu.
Okay.
Und dann habe ich ganz oft halt irgendwie Nachrichten gekriegt von Nummern und wusste die, und dann stand da irgendwie, hey, kommst du heute? Irgendeine Nummer. Und ich wusste nicht, wer es ist. Dann habe ich dann auch immer gefragt, wer ist denn da? Und dann, hier ist deine Mutter. Und dann habe ich gesagt, ach, Mama, du bist. Und dann habe ich das natürlich dann die Nummer abgespeichert als
Mama.
Mama.
Oder Mami.
Ja.
Mami oder Mama?
Ja.
Mutti.
Wie dem auch sei. Jetzt habe ich also einen Typen, wo ich davon ausgehe, dass ich ja vermutlich die richtige Nummer habe.
Es geht noch weiter.
Ansonsten würde der ja nicht fragen, wer da ist, sondern einfach sagen, falsche Nummer.
Mhm.
Ja. Sage also, hier ist Georg Zahl. Wir hatten vor ein paar Jahren mal Kontakt, in Klammern, sofern ich hier die richtige Nummer habe, weil er mir ja noch nicht geantwortet hat, ob ich die richtige Nummer habe.
Ja.
Das war um 15.08 Uhr.
Mhm.
Um 15.34 Uhr, keine Antwort bekommen. Eine halbe Stunde später frage ich nochmal, sind Sie denn Herr Müller oder habe ich hier die falsche Nummer? Das war um 15.34 Uhr. Keine Antwort. Um 17.02 Uhr frage ich nochmal, Hallo? Fragezeichen. Um 18 Uhr, nochmal eine Stunde später, Antwort, falsche Nummer. Alter, und dann habe ich zurückgeschrieben, hätten Sie mir vielleicht nach der ersten Nachricht schon sagen können, das hätte mir eine Menge Zeit gespart.
In der Zeit standst du mit dem Telefon da und hast die ganze Zeit auf die SMS gewartet und hast nichts
anderes. Nee, aber ich versuche ja jemanden zu erreichen. 4 Stunden lang.
Warum
hätte ich mir hätte sparen können?
Ja, ein Anruf hätte genügt.
Ich rufe doch keinen Menschen an, vor dem ich nicht weiß, ob er gerade überhaupt Zeit
Warum
hat,
denn
der
nicht?
Vermutlich nicht der Richtige ist.
Das Telefongespräch könnte ja so leiten. Klingelingeling, du bist mal hier der Herr Müller. Ja.
Hallo. Weil der Typ ja schon von sich aus ein Psychopath ist. Hallo? Wer antwortet bitte mit, wer ist da, wenn die Nachricht nicht für ihn ist?
Hier ist Herr Zahl. Hallo? Wer ist denn da?
Wer will das wissen?
Sagte ich doch gerade, Georg Zahl. Sie kennen mich.
Kenne ich nicht, Georg Zahl, falsche Nummer.
Haben Sie nicht bei mir mal geputzt?
Was?
In den Ecken, meinte ich, haben Sie nie geputzt, aber haben Sie trotzdem nicht den Auftrag mal gehabt, bei mir zu putzen in Düsseldorf? Sind Sie denn der Herr Müller? Der
Wieso putzt? In Düsseldorf?
In Düsseldorf, ich war noch nie in meinem Leben in Düsseldorf. Lassen Sie mich in Ruhe, belästigen Sie mich, sonst rufe ich die Polizei.
Okay, so, das wären 30 Sekunden. Wir helfen dir, Georg.
Tatsächlich.
Wo ist das Problem, eine Nachricht mit der richtigen Antwort zurückzuschicken?
Hast du gerade erklärt.
Aber was ist, mich würde mal interessieren, Georg.
Wo ist das Problem, für dich oder einen normal tickenden Menschen eine Antwort zurückzuschreiben, wenn man doch sowieso antwortet?
Was glaubst du denn, was sein Problem ist oder seine Motivation? Oder warum hat er nochmal auf deine letzte SMS, wo du ihm quasi den Vorwurf machst,
hat
er nicht mehr geantwortet? Warum, was glaubst du denn, warum er so geantwortet hat? Meinst du, es ist Herr Müller, der irgendwie nicht will, dass du dich bei ihm meldest?
Ist er weg. Der Herr Müller arbeitet bei Discord und hat Georg gerade rausgeschmissen. Wir warten mal. Müsste ja gleich wiederkommen, der Georg. Der ist aber auf Zinne, ne?
Aber du stellst aber auch Fragen.
Mann, das mache ich doch nur für die Quote.
Ja, ja.
Klar. Das schneiden wir hinterher raus hier, oder?
Hier, ich schreibe mal ja 4640.
4640. Hier wird nichts rausgeschnitten.
Was? Ich habe diese, ich bin auf Dauersenden im Moment bei mir und dadurch werde ich als AFK gemeldet, wenn ich durchgehend spreche in Dingens.
Okay.
So, und deswegen war ich kurz nicht in eurem Kanal.
Okay, wie ging es jetzt weiter? Wo waren wir stehen geblieben?
Naja, das
geht. Du brauchst immer noch eine Putzfrau. Putzmann.
Ja, so. Das stimmt. In Hamburg zu halbwegs vernünftigen Konditionen.
Ja, wenn einer von unseren Zuhörern Bock hat, kann er sich einfach mal in den Comments sich melden. Und
ich hatte noch mal eine andere Frage jetzt, was mir aufgefallen
bitte,
ist.
Wirklich, Jochen, jetzt keine dummen Fragen, bitte.
Okay, ich ziehe die Frage zurück, die stelle ich beim nächsten Mal.
Ja. Ich habe mal, hab mal eine Frage. Habt ihr in letzter Zeit mal gezockt mit Matchmaking? Irgendein Spiel mit Matchmaking?
Nee.
Aber du auch nicht, Georg, ne?
Ja, mehr oder weniger.
Diablo würde ich jetzt nicht so dazu zählen.
Nö, das ist kein Matchmaking. Also nicht in den letzten, nicht in der letzten Woche oder
ja, okay.
So.
Aber ihr wisst, ihr kennt Matchmaking, ne? So. Ja. Und die Idee beim Matchmaking für alle Non-Gamer da draußen ist folgende. Ich spiele zum Beispiel Counter-Strike, bin ein blutiger Anfänger. Und es gibt aber da draußen natürlich auch richtig krasse Profis. Und das macht natürlich wenig Spaß, wenn ich als blutiger Anfänger auf einen Server komme mit lauter Profis und dann vernichtet werde von den Profis und kein Land sehe. Deshalb gibt es eigentlich Matchmaking. Mittlerweile hat so ziemlich jedes größere Online-Spiel hat eigenes Matchmaking, wo man dann sozusagen seinen eigenen Charakter, dass das ausliest, wie gut man ist anhand des Levels oder anhand der Statistiken, die du eben ablieferst und dann gematcht wirst mit vergleichbaren Spielern im besten Fall.
Ja.
Jetzt ist es aber so, dass es bei Counter-Strike zum Beispiel sogenannte Smurfs gibt. Ein Smurf-Account ist also jemand, der viel besser ist, aber sich einen neuen Account macht, einen Fake-Account, also einen Fake-Name, zum Beispiel irgendein Pro-Gamer, der eigentlich in der Pro-Series spielt oder auf irgendwelchen Turnieren, aber dann nochmal von vorne anfängt, um dort die Newbies wegzuklatschen. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das es gerade auch bei Counter-Strike immer häufiger gibt und gab, sodass das Matchmaking im Prinzip ad absurdum geführt wurde. Denn es ist egal, was du für ein Level hast. Es kann sein, dass du auf eine Truppe von Vollprofis triffst und dann macht es natürlich keinen Spaß. Und im Umkehrschluss, wenn du mal gegen jemanden gewinnst, wird dir direkt vorgeworfen, dass du ein sogenannter Smurf bist.
Das ist das größte Lob, oder?
Was eigentlich ein großes Lob ist, aber was halt auch irgendwie nervig ist. Und umso lustiger ist, weil man selber ja weiß, wie schlecht man ist. Und man sich dann einfach nur denkt, Gott, muss der schlecht sein, wenn der denkt, dass ich ein Smurf bin. Aber unabhängig davon habe ich mir so, nur so Gedanken gemacht und habe gesagt, so, was ist das eigentlich für eine lame Scheiße, wenn man sowas macht? Das ist zwar nicht, es ist eine Form von Cheaten und ich frage mich halt einfach, was ist die Motivation für Leute, auf einen Server zu gehen und keine Competition zu haben? Das ist, als wenn ich nochmal eine Führerscheinprüfung mache. Weil ich
Sachen ausprobieren zu wollen.
Ja, aber als ob ich Führerscheinprüfung mache, weil ich weiß, dass ich sie bestehe. Weil ich kann schon Auto fahren und will mich wie ein geiler, dicker Lulli fühlen vom
dass
vom
du das Rating nicht Fahrlehrer. Auf deinem Main-Account dass du das Rating nicht auf deinem Main-Account verlieren willst.
Ja, aber dann ist es ja kein echtes Rating. Also dann ist es ja, also entweder du bist gut und willst ein Abbild deines Könnens, dann zählt da eben auch mal eine Niederlage dazu, die du gegebenenfalls dir einholst. Oder aber es ist nicht repräsentativ. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber vielleicht willst du mal irgendwas komplett anderes ausprobieren, was du noch nie gemacht hast.
Ja, okay, wenn das der Fall ist, okay, das ist dann so ein Sonderfall. Aber generell gehen die Leute einfach hin, weil sie Bock haben. Aber dein
Smurf-Account, der wird doch auch schnell hochgeratet.
Naja, die machen
es sei denn, du machst dir ständig neue Smurfs.
Erstens das, manchmal machen die dann auch extra Runden, wo sie downgegradet werden. Also bei Counter-Strike geht es dann so, wenn du dann auch ein paar Mal hintereinander verlierst, dann bist du wieder downgerankt oder wenn du eine Zeit lang nicht spielst oder so. Also da gibt's schon, die haben da schon wirklich Mittel und Wege gefunden, um das Maximum an Trolling zu machen. Und ich finde es einfach nur, ich möchte mal hier wirklich an alle jungen Zocker da draußen, ihr macht damit Spiele teilweise wirklich kaputt. Und es ist ein Thema, was irgendwie nie so richtig adressiert wird, habe ich das Gefühl, weil ich habe aufgehört, Counter-Strike zu spielen und ich kenne ganz viele, die aufgehört haben. Seit Counter-Strike Free-to-Play ist, ist es nämlich noch schlimmer geworden. Es gab nämlich dann die Möglichkeit später mit sogenannten Prime-Accounts, das heißt, du musstest erstmal irgendwie Level 20 werden, dann konntest du unter Angabe deiner Handynummer und E-Mail-Adresse und was weiß ich, konntest du deinen Account verifizieren lassen und konntest dann beim Matchmaking sagen, ich will auch nur gegen andere verifizierte Accounts spielen, um so die Chance von Smurfs einzugrenzen. Ist allerdings so, dass dann über eBay und weiß ich nicht was für Seiten Leute einfach solche verifizierten Accounts verkauft haben und es dann einfach Leute gab, die das einfach in Sekunden oder in Minuten auf Level 20 gebracht haben mit Fake-Telefonnummern und so weiter und so fort. Also war ein richtiger Markt für diese Smurf-Accounts und ich finde halt neben Cheaten ist sowas irgendwie. Ich frage mich das einfach. Es gibt auch, wenn ich FIFA spiele, mit Nils zocke ich öfter mal FIFA 2-on-2 und du triffst immer wieder auf Spackos online. Ich denke, da habe ich dann, denke ich immer so, okay, komm, das sind wahrscheinlich 12-Jährige, die es saulustig finden. Und manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte so durch den Fernseher greifen und die so am Hals packen und aus dem Fernseher rausziehen. So, manchmal hörst du dann auch irgendwelche 12-Jährigen, die dann da irgendwelche Tricks machen und so. Und du denkst nur, wenn das auf dem echten Platz wäre, hättest du jetzt keine Schienbeine mehr. Halt einmal den Ball an der Mittellinie hoch, weil du genau weißt, dass die FIFA-Engine so ist, dass ich dir dann den fucking Ball nicht abnehmen kann. Aber mach das mal auf dem richtigen Feld und dann kommt die Grätsche aber. Es regt mich einfach.
Ich kann mir das richtig vorstellen, ja, wie er die da vorsitzt.
Es kotzt mich richtig an, dass es so Leute gibt, die anderen Leuten den Spaß.
Ich kenne die noch eine wesentlich schlimmere Variante davon. Das war bei dem Arena-Matchmaking in World of Warcraft so. Da war das halt so, dass das ein Team-Rating gab. Du hast halt 3-3 gespielt. Und soweit ich mich erinnere, war es so, dass entweder die neu gegründeten Teams per Default auf dem 1500er-Rating angefangen haben, also auf einem quasi Elo-neutralen Rating, ne? Also ein Plus-Minus-Null-Rating, Average. Oder es war so, dass das über das Mittel der 3 Teilnehmer gebildet wurde. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie es war. Definitiv war es so, dass die Leute sich haben bezahlen lassen, die guten Spieler, um in einem neuen Team denjenigen, der sie bezahlt, hochzucarryen. Sodass du, wenn du gespielt hast, du immer wieder gegen Teams gespielt hast, von denen 2 den super, mega, wir sind die Götter, Rang hatten. Das kannst du sehen, ne, den Titel und so. Und dann einer dabei war, der in Anführungsstrichen der Newbie war, der aber nicht wirklich ein Newbie war, sondern nur der dritte normale Team-Member, der halt gespielt wurde, also den Account gegeben hatte an einen anderen, und das hat's halt komplett versaut. Du hast halt ein Spiel gemacht gegen eine ultrastarke Gruppe, auch ein spannendes, das Spaß gemacht hat, verlierst das und erwartest, wie das ist bei diesem Elo-Rating, wenn du gegen ein sehr starkes Team verlierst, verlierst du wenige Punkte. Ne, weil das Rating halt sagt, es ist zu erwarten, dass du gegen die verlierst. Deswegen wirst du nicht weit downgerankt. Mhm. Die sind ja viel besser als du. Und verlierst dann plötzlich 40, 50 Punkte und denkst dir, was zur Hölle? Die waren schlechter gerankt als wir, die sind super gut. Das kann nicht sein, dass die so schlecht gerankt waren. Ja. Und der Grund war eben, dass sie halt auch sowas Ähnliches gemacht haben, wie du es beschreibst. Nur halt in Form von sich Geld dafür geben lassen, um ja einen anderen Spieler zu carryen.
Das ist,
war sehr doof.
Das ist genau das Gleiche. Dieses Elo-System, so munkelt man, man weiß es ja nicht hundertprozentig, wie es funktioniert bei Counter-Strike. Aber so ungefähr ist es da auch. Das, und das ist sehr ärgerlich. Hm. Und es ist so demotivierend auch. Es ist wirklich einfach demotivierend und es macht keinen Bock. Und ich meine, früher war das noch so, ich komme ja aus einer Online-Gaming-Zeit, wo man noch per Du war, sozusagen. Da kanntest du wirklich die Leute per Namen, mit denen du, als ich Quake 2 online oder Quake 3 gespielt habe, das war eine kleine überschaubare Community, die auch im IRC abgehangen hat, miteinander gechattet hat und so weiter. Mittlerweile ist es mit Matchmaking und Konsolen und mit dieser breiten Masse an Menschen, die spielen, natürlich so nicht mehr machbar. Und du triffst auf so viel unfassbare Scheiße online. Und es ist eigentlich traurig, dass auch dann irgendwie so Firmen wie Valve das nicht besser in den Griff kriegen. Gerade das Cheaten und das Matchmaking. Die haben so viel Geld, die haben so unfassbar viel Geld, Valve. Und die scheißen einfach drauf, weil die letztendlich sogar mit dran verdienen, jedes Mal, wenn sich da einer einen neuen Account macht oder so. Und ich finde es einfach nur schäbig. Wollte mich nur mal ein bisschen hier auskotzen.
Ne? Ich kann meine Frage, die ich jetzt eben auf nächste Woche geschoben habe, trotzdem nicht an mir halten. Die könnt ihr auch mit Ja oder Nein beantworten.
Okay.
Ich habe letztens, saß ich im Auto, bin hinter einem Fahrzeug hergefahren. Da stand hinten drauf 24 Stunden Stördienst. Also so Klempner, Elektro, alles. Und da habe ich mir nur gedacht, ist das richtig?
Was genau?
Muss das nicht Endstördienst heißen?
Notdienst oder so halt.
Stördienst.
Also wer kommt denn auf die Idee, 24 Stunden Stördienst da drauf zu schreiben?
Ja gut, noch wissen wir nicht genau, was die machen. Vielleicht sind das wirklich Leute, die man anheuern kann, damit die jemanden stören.
Ja, mit den anderen auf den Sack gehen.
Ja. Also vielleicht weiß ja einer die Antwort. Ich habe Grübel heute noch. Stördienst. Ich störe ihre Toilette.
Gab's denn irgendwie, konnte man wenigstens erkennen, in welchem Feld die arbeiten? Ja,
Elektro, Sanitär, Elektro. Heizung. Stört alles, wo man jemanden brauchen könnte, ja, wenn irgendwas kaputt ist.
Es könnte ja auch einfach wirklich sein, weil es sich gut spricht und anhört. Weil als Störungsdienst.
Aber es stand Stördienst.
Ja, aber auch. Störungsdienst klingt einfach so hart. Stördienst klingt irgendwie so.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch kein Störungsdienst. Es ist ja ein Endstörungsdienst, wenn.
Na, es ist ein, wenn Sie eine Störung haben, haben wir Dienst. Wir haben Störungsdienst. Kommen Sie zu 555 Störungsdienst. Das würde schon gehen.
Ich würde jetzt anrufen, wenn ich eine Störung brauche. Entschuldigung, ich brauche mal eine Störung. Können Sie mal kommen?
Ja, auf der anderen Seite. Also ich bin da auf deiner Seite. Es ist irgendwie blödsinnig, wenn das, was Sie machen, ist ja nicht eine Störung, sondern eine Endstörung. Aber die Krebsforschung heißt ja auch Krebsforschung, obwohl es eine Antikrebsforschung ist, oder?
Nee, die versuchen, neue Krebsformen zu finden. Ja, aber das macht doch schon.
Also von daher,
es ist ja, aber sie forschen ja an der Krankheit.
Wonach würdet ihr denn suchen?
Das macht ja schon Sinn. Ja,
auch wieder, was sie forschen an dieser Krankheit.
Aber
wonach würdet ihr denn suchen, wenn ihr einen Dienst für Elektrostörungen braucht?
Ich würde Endstördienst.
Elektriker.
Ja, Elektriker würde ich suchen. Aber ich wüsste gar nicht, was genau könnte es denn sein? Also zum Beispiel Kabel hängt raus.
Naja, die Toilette geht nicht mehr.
Ja, dann rufe ich doch keinen Elektriker.
Nee, aber der hat ja Elektro.
Klempner, also der ist
alles.
Und quasi ein Hausmeister.
Der ist alles.
Dem seinen Werkzeugkasten würde ich gerne mal sehen. Dessen Werkzeugkasten.
Sorry. Der kann alles.
Entschuldigung, Leute, Entschuldigung.
Wir müssen das auch gar nicht vertiefen.
Ja, aber ich meine, ist doch wie so ein Hausmeister, oder? Der sich ja auch darum kümmert, vom Abfluss bis zum, keine Ahnung, was Licht, was nicht funktioniert. Ja. Und wenn es halt nicht machen kann, weil es ein größeres Problem ist, sagt er ja, müssen wir halt, keine Ahnung, kommen wir am Montag wieder oder so.
Ey, ich habe zwei Fälle von Schadens. Wie nennt man das? Zwei Schadensfälle, die an beiden meiner Fahrzeugen vorgenommen wurden. Einmal an meinem Auto, einmal an meiner Vespa.
Und bei einem hat sich aber eine Frau gemeldet. Und zwar ist die...
Mit deiner Vespa in dein Auto gefahren.
Genau. Die ist tatsächlich beim Ausparken auf dem Parkplatz, hat die mein Auto gerammt. Und ich hatte dann einen Zettel von der Polizei am Scheibenwischer, dass mein Auto bei einem Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das finde ich erstmal super, wenn dann eine Person das so ehrlich und offen macht. Wahrscheinlich wurde sie einfach dabei beobachtet. Denn die Person, die meine Blinklampe kaputt gemacht hat von der Vespa, die hat sich nicht
verpisst.
Die hat sich verpisst. Und das ist echt nervig, weil da ist jetzt ein Loch in der Blinkanlage, also hinten in dem Blinklicht. Und da kann es natürlich reinregnen und es kann alles kaputt machen. Und es ist das zweite oder dritte Mal, dass jemand Schindluder mit meiner Vespa betreibt.
Wen hast du denn in letzter Zeit hier im Nachbarumfeld beleidigt?
Nee, ich glaube, es ist ein Fahrrad gewesen, das einfach da, ich habe die Vespa da stehen, neben wo auch Fahrräder stehen, und da ist, glaube ich, ein Fahrrad umgekippt. Vermutlich sogar ohne Fremdeinwirkung, vermutlich okay. Über Wind oder so, und hat das Loch da reingehaut, aber es ist halt trotzdem theoretisch...
Ärgerlich, ein großes Ärgernis.
Ärgerlich, ja. Naja, wollte ich nur mal sagen, und vielen Dank an die Dame, die die Polizei gerufen hat und sich selbst angezeigt hat. Und ich lasse das ganze Auto jetzt auf ihre Kosten neu lackieren.
Sehr gut. Ich bin mal wieder dran. Die letzten beiden Wochen hast du nämlich das Rätsel gelöst, Etienne.
Ja.
Und das geht heute nicht mehr so weiter, Georg.
Ja, apropos Rätsel. Also ihr könnt mir am besten über eine PN bei Twitter, also @onkelbarlo ist mein Twitter-Handle. Könnt ihr mir Rätselfragen zukommen lassen? Nur mir kamen jetzt, oder ihr habt mir schon Rätselfragen zukommen lassen, aber offensichtlich noch nicht zugehört, was für eine Art von Rätsel wir haben. Denn kennt ihr diese, ich glaube, Dark Stories, Black Stories oder so heißen die, beziehungsweise Lateral-Rätsel? Mhm. Sagen die euch was?
Ja, Black Jochen? Stories. Ja, das ist ja so ähnlich.
Hm. Nee, eben nicht.
Was? Natürlich.
Mir sagen die nix.
Wieso denn eben
nicht? Nein, also, ja, weil die Black Stories immer Geschichten sind, die per se komplett erfunden sind und wo es nur darum geht, irgendwie durch Querdenken auf die erfundene Geschichte zu kommen, ja, wie zum Beispiel es liegt Glas auf dem Boden und eine Wasserlache,
ja,
und
ja.
In der Wasserlache liegt ein Toter.
Ja, in der Telefonzelle, das ist der Angler mit den Armen, ne?
Ja.
Nee, das war, der Tote ist halt ein Fisch.
Ach so.
Und das Glas kommt vom Aquarium, ja, so.
Okay, verstehe.
Aber das ist ja nicht das, was wir als Rätsel haben.
Nee, finde ich
aber trotzdem interessant.
Aber Rätsel ist ja erstmal nicht definiert, wie es Rätsel sein muss. Haben wir ja nie gemacht. Wir haben es
einfach. Ja, von mir aber, weil ich stelle ja immer diese Rätsel in jeder Folge. Aber vielleicht machen wir das irgendwann ein andermal, ne? Also die sind interessant und ich glaube, mit denen kann man auch Spaß haben.
Also wir haben so Black Stories auch schon mal bei Almost Daily damals gespielt und ich finde die auch, also ich bin offen für jede Form von Rätseln, aber ich bin halt auch sehr gut im Lösen, da muss Jochen sagen, weil man soll mich ja immer so ein bisschen am
kleinsten. Ja, bei den Black Stories ist halt so, wenn du die kennst, dann kennst du die halt, ne?
Ja gut, das kann man ja dann sagen. Oder es so geschickt verpacken, dass alle Leute denken, wow, ist der intelligent.
Ich bin gut im Rätsel erfinden.
Wow, ist der intelligent. Ja, das ist das, was
sehr. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja.
Pass jetzt mal auf, Eddie.
Welche gefährliche Eigenschaft hatte das Walkie-Talkie genannte Hochhaus in Fenchurch Street, London, während des Baus?
Nochmal bitte.
Ja, das dachte ich.
Ihr schreibt gerade mit.
Welche gefährliche Eigenschaft hatte das Walkie-Talkie genannte Hochhaus in der Fenchurch Street in London während des Baus?
Eddie, hast du das notiert?
Okay, wer soll anfangen?
Du.
Gut. Das Walkie-Talkie-Gebäude,
ist der Spitzname.
Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht so ein bisschen ist wie das World Trade Center, dass es im Prinzip zwei Türme oder so sind. Ist das? Also, dass es nicht nur eins ist, sondern zwei Teile.
Nee?
Okay.
Gefährlich. Sind das, du hast gefährliche Eigenschaften gesagt, ne?
Mhm. War das Eigenschaft,
singular. Eigenschaft. War das eine lebensgefährliche Eigenschaft, die das Leben von Menschen bedroht hat?
Unwahrscheinlich. Bestimmt theoretisch auch lebensgefährlich, aber unwahrscheinlich.
Hat es, also hast du den Namen Walkie-Talkie nur der Vollständigkeit halber dazu gesagt, oder hat das, was mit dem Rätsel näher zu tun?
Nee, das hat was. Nee, kann man so nicht sagen, dass was.
Und dann bin ich ja dran. Hatte dieses Gebäude unter bestimmten Umständen Einfluss auf den Flugverkehr?
Interessante Idee.
Ja.
Aber nee, das war es nicht.
Merkst du, ich bin heute heiß.
Aber es geht ja um den Aufbau des Gebäudes. Das heißt, diese gefährliche Eigenschaft bestand nicht mehr, als das Gebäude fertiggestellt war.
Ja, das ist richtig, ja.
Hat es dann etwas zu tun mit irgendeiner Form von Gerätschaft oder so, die beim Bau des Gebäudes gebraucht wurde?
Nee. Also ich den Teil kann ich auflösen. Es hatte das nach der Fertigstellung nicht mehr, weil es dann behoben wurde.
Genau, das war nicht, weil jetzt, was wäre jetzt meine Frage. Im Bau hat man gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, das hat eine Eigenschaft, das müssen wir ändern.
Genau, ja.
Alles
ja. Es war jetzt nicht, dass irgendwie da Kräne dran waren, die.
Okay. Es hat etwas also. Entweder mit der Form oder mit der Statik dieses Gebäudes zu tun, die irgendetwas auslöst im Umfeld dieses Hauses.
Sehr, sehr richtig, ja, absolut.
Du, nee, meine Fragen sind heute auf den Punkt. Die Frage ist nur, was? Und da kommst du vielleicht ins Spiel.
Du darfst ja noch.
Was, ne?
Ja noch
kann man denn für Auswirkungen haben? Es hat sich bewegt.
Stopp. Also vermutlich hat es das, weil das alle hohen Gebäude tun, aber das war nicht der gefährliche Teil. Also bist noch dran. Ja, es hat es, aber aha, das ist nicht das, was ich wissen Merz, wollte.
Georg ist mir heute gut gesonnen. Es hat sich nicht bewegt, indem es es hat sich nur
weggegangen.
Das Gebäude ist einfach mal weggegangen. Da müssen wir was machen. Das ist gefährlich, wenn so ein Hochhaus einfach weggeht.
Also, es schwankte.
Das macht ja jedes.
Aber das ist nicht entscheidend.
Richtig.
Das Gefährliche war nicht die Schwankung. Das war überhaupt nicht das Gefährliche, sondern das Gefährliche ist natürlich klar bei einem Gebäude, das über 300 Meter hoch ist. Ist das über 300 Meter hoch?
Nein.
Nein.
Hat er es gesagt?
Warst du schon mal in London?
Ja, ich habe da mal gewohnt.
Gibt es überhaupt in London ein Gebäude, das über 300 Meter hoch ist?
Ist doch gar nicht so hoch, 300 Meter, oder?
What?
Ja. Nee, 300 Meter ist nicht hoch. Also dein Wohnhaus, Jochen, das ist 312 Meter hoch.
Ist das sehr hoch?
Ja, Mann.
300 Meter?
Es gibt in ganz Frankfurt kein 300 Meter hohes Gebäude, meiner Meinung nach. Egal. Jedenfalls,
okay.
Das hat es was mit der Stadt London zu tun? Oder ist das?
Ja, da war das Gebäude.
Ja, so könntest du auch mal jetzt antworten, damit ich weiterfragen kann.
Aber nein, hat es nicht.
Ja, aber mit der Schwankung hat es auch nichts zu tun gehabt und trotzdem hast du ihm das Ja gegeben. Fuck you.
Naja, also hat was etwas mit der Stadt London zu tun?
Naja, die gefährliche Eigenschaft.
Nein, du Trottel, du hättest
ja, sagen ich weiß,
das
war
Gebäude,
dumm,
dann hätte ich Moment, wenigstens ich Ja sagen können.
Ja. Scheiße, jetzt war ich konzentriert in meiner Frage, hab dir nicht zugehört, das hätte ich jetzt gebraucht wahrscheinlich, ne? Aber dann muss ich es jetzt lösen, weil sonst kannst du es ja lösen. Ich habe dir jetzt echt nicht zugehört.
Ja, aber du kannst es eh nicht lösen.
Wieso? Wieso hast du denn nicht zugehört?
Ich habe meine nächste
Frage. Glaubst du, dass man es jetzt lösen kann? So wenig hast du zugehört. Nein,
ich habe meine nächste Frage überlegt, die ich jetzt wegen eurem Gebrabbel wieder vergessen habe. Jetzt muss ich mich neu sortieren. Also, dieses Gebäude.
Ich stelle mir euch beide als Polizeikommissare bei dem Verhör vor. So, wo waren Sie am 24.?
Sie haben doch eben 25. gesagt. Ja, jetzt rede ich vom 24. Was kann denn ein Gebäude verursachen? Da kann natürlich etwas runterfallen, aber das wollen wir nicht. Oh, kann sich etwas lösen von, also, hallo?
Ja.
Steine oder Fensterscheiben könnten sich lösen. Das wäre gefährlich. Aber du hattest ja eben gesagt, das ist nicht so gefährlich fürs Leben. Ich frage es jetzt trotzdem. Haben sich möglicherweise Gesteinsbrocken oder Fenster lösen können?
Möglicherweise haben sie das können, aber das ist nicht die Antwort
auf
die
Frage. Okay, ich gebe weiter. Ich bin fairer Sportsmann in diesem Rätsel. Fair.
Also, ich finde, das Problem an diesem Rätsel ist, dass wir noch nicht geklärt haben, was bedeutet eigentlich eine gefährliche Eigenschaft? Eine gefährliche Eigenschaft eines Gebäudes empfinde ich dann erstmal als Gefahr für die Menschen. Das hast du aber ausgeschlossen.
Für das Leben der Menschen,
ja,
nicht unmittelbar gefährlich.
Ja, aber das meine ich ja. Wenn du das ausschließt, dann ist die Frage, was könnte denn noch eine gefährliche Eigenschaft eines Gebäudes sein?
Aha! Ich weiß es.
Es könnte ja dann, du bist aber nicht dran. Ich weiß. Es könnte ja dann
eigentlich nur sein, dass es eine gefährliche Eigenschaft für das Gebäude selbst ist? Ja oder nein?
Könnte sein, aber nein.
Hat es etwas mit Akustik zu tun?
Nein.
Aha, das ist es also nicht.
Also, ja, aber für wen ist es denn dann gefährlich? Wenn's für,
also, er darf nur mit Ja und Nein beantworten.
Das könntest du versuchen rauszufinden.
Ist es gefährlich für Tiere?
Unwahrscheinlich.
Gefährliche Eigenschaft. Die hat man vorher bei der Planung nicht bemerkt, dann beim Bau hat man es bemerkt. Also haben die Bauarbeiter irgendeine Scheiße gebaut?
Ich weiß es, ich löse jetzt. Wenn du jetzt.
Nee.
Sehr gut.
Die haben das so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte.
Aber was die Bauer oder die Architekten oder wie auch immer die Stadtplaner nicht beachtet haben, ist, dass das Gebäude einen Schatten wirft und
London
beziehungsweise
verdunkelt.
Die etwas verdeckt, irgendeine Form von es verdeckt etwas oder es wirft einen Schatten auf etwas.
Jetzt
stimmt's?
Weiß ich's.
Stimmt's? Stimmt's?
Nein.
Was? Come on, Georg.
Also es wirft einen Schatten, aber...
Hat es etwas mit Licht zu tun?
Ja.
Es ist eine besondere Spiegelung.
Ja.
So, jetzt fass mal auf. Das hat was mit den Fenstern zu tun und der Art und Weise, wie die spiegeln.
Ja.
Naja, die Fenster sind, entweder haben die falsche Fenster genommen oder die haben gemerkt, oh Gott, die Fenster spiegeln, das Haus steht so, wenn die Sonne in so einem bestimmten Winkel
ist. Das habe ich doch gerade gesagt mit dem Schatten.
Du hast gesagt, es wirft einen Schatten. Ich sage aber, die Fenster haben so eine intensive Rückstrahlung der Sonne, wenn die Sonne da steht, dass sie gefährlich für die Fußgänger und den Verkehr,
mein
für den
Hinweis,
Straßenverkehr
dass das Licht,
sein kann.
Das Licht ja. Und auf das...
Habe ich gelöst?
Ja. Nein, ich habe es eigentlich gelöst.
Ich habe es doch gelöst.
Nein,
hast du nicht.
Aber ich habe doch überhaupt die Idee auf den Tisch gebracht. Dass
Schatten.
Das was, ja, aber Schatten
ist der Gegenteil von Licht.
Nein, Schatten wird durch Licht erzeugt.
Aber warum hast du es dann nicht gelöst?
Ich habe gesagt, dadurch, dass das Gebäude etwa... Also, du hast einfach nur aufgebaut auf meiner Frage.
Richtig, das ist das Spiel.
Die Genialität war ja darauf zu kommen, dass es was mit dem Licht...
Der Schatten ist nicht das Gefährliche daran, das Licht war das Gefährliche.
So ein schlechter Verlierer, der hat zweimal gewonnen.
Und das Gebäude...
Du wärst niemals ohne meine Vorfrage. Du hast davor nur Quatsch. Hat das was mit Akustik zu tun, Alter, war deine letzte Frage.
Man muss sich herantasten. Hat es nicht, dann bleibt nur noch die Optik. Und ich habe dir schon die Steilvorlage gegeben mit der Akustik, wo Georg gesagt hat, nein, ist es nicht. Du warst ja schon auf dem richtigen Dampfer. So. Konntest es nur nicht einnetzen, die Vorlage. Ich schreibe mal meinen Punkt auf.
Also, die Glasfronten des konkaven Gebäudes reflektierten und konzentrierten die Sonnenstrahlen, sodass es 2013 im Brennpunkt der Sonnenstrahlen auf der Straße Temperaturen von bis zu 117 Grad Celsius gab. Dadurch wurden unter anderem Autos sowie die Fußmatte eines nahegelegenen Ladens beschädigt bzw. verbrannt.
Alter Vater.
Bei der Fertigstellung 2014 wurde das Problem durch Markisen behoben. Der Architekt Raphael Vignoli machte unter anderem den Klimawandel dafür verantwortlich und sagte, dass es sonst nie so sonnig gewesen sei in London. Das Beste daran ist allerdings, dass der schon mal ein Gebäude gebaut hat. Das steht in Nevada, das heißt das Vidara Hotel, das dasselbe Problem hatte und deswegen von Angestellten der Todesstrahl genannt wurde. Er hat zwei Gebäude gebaut, die Leute totgelasert haben.
Das waren Italiener?
Nee, ich glaube, weiß nicht, ob der Italiener war. Warte mal, kurz gucken, sehe ich das hier noch irgendwo?
Die Engländer, ist? Ne?
Spanier.
Fallen auf jeden Idioten rein. Nee,
Uruguay.
Oh Mann, ey. Gute Geschichte, super Rätsel.
Ja, schön, ne?
So,
weil du gewonnen hast.
Wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts ja immer auf die Fragen bei uns auf der Patreon-Seite. patreon.com/podcast-ohne-Namen. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass schon auch so viele mitmachen und wollen auch als kleines Dankeschön immer ein bisschen was zurückgeben. Deshalb machen wir zurzeit für alle Patreon-Supporter ein Thread auf, wo sie Fragen posten können und ein paar davon picken wir raus in jeder Folge und beantworten sie. Es wird in Zukunft noch mehr
coole Sachen geben für Supporter, was das genau ist, wissen wir aber noch nicht. Beziehungsweise wissen wir schon bei manchen Sachen, aber sind noch in den Startlöchern. Aber erstmal schon mal vielen Dank. Wir kommen jetzt mal hier zu den Fragen. Ich habe hier schon mal eine, da hat sogar Jochen sogar schon einfach drauf geantwortet innerhalb des Threads, was natürlich gar nicht geht, aber ich antworte trotzdem. Oder wir antworten trotzdem. Melanie Döring schreibt, ihr erzählt ja ziemlich viel von euch selbst privaten Erlebnissen, sodass man als Zuhörer, Zuschauer zumindest immer das Gefühl hat, euch zu kennen. Wie ist es, wenn ihr auf neue Leute, in Klammern Fans oder auch neue Kollegen trefft, die ja vermeintlich schon viel über euch wissen, aber für euch eben völlig fremd sind? Stelle mir das teilweise echt merkwürdig vor. Da hast du drauf geantwortet, Jochen. Das stelle ich mir besser nicht vor. Das verstehe ich noch nicht mal, die Antwort.
Ich habe die Frage jetzt.
Ich auch nicht.
Gerade nicht.
Also, Melanie möchte wissen, wie das ist.
Seitdem ich in Tinnitus habe, bin ich völlig durch.
Also, du hast die Frage auch nicht verstanden, Georg. Doch.
Doch, ich habe
die Frage. Du hast die Antwort von Jochen nicht verstanden, ne?
Ja.
Also, Melanie möchte wissen, wie das ist, wenn du von fremden Leuten angesprochen wirst, entweder auf der Straße oder auch von neuen Kollegen oder so, die dich kennen, weil du eine Person der Öffentlichkeit bist oder einen Podcast hast, in dem du viel über dich erzählst, aber du weißt nichts über die. Ja. Für dich sind die völlig fremd, aber sie haben schon eine gewisse, sage ich mal, Nähe zu dir aufgebaut, eine Connection.
Da passt meine Antwort überhaupt nicht zu.
Da passt deine Antwort überhaupt nicht zu, aber das ist ja nicht so neu.
Das ist, was habe ich da geschrieben? Ja. Oder warst du das und hast ein J in Klammern dahinter gesetzt?
Ja.
Soll ich jetzt die Frage beantworten?
Ich kann auch.
Fang du mal an.
Ich fange mal an. Gut, also wie gesagt, als Person, die halt in der Öffentlichkeit viel über sich preisgibt, ist das tatsächlich schon oft vorgekommen, gerade auch bei Kollegen, die bei uns dann vielleicht anfangen zu arbeiten oder so und dann natürlich die Vita von einem auch kennen, vielleicht auch die Sendungen geguckt haben und deshalb viele Geschichten kennen und tatsächlich für einen selber sind das natürlich wildfremde Menschen und das ist auch manchmal einfach ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil man, wenn ich angesprochen werde von jemandem oder so, die natürlich diese Nähe direkt haben und denken, ey, ich kenne den, ich habe gestern Abend noch zum Einschlafen seine Stimme auf dem Ohr gehabt, so ungefähr, wenn ich den Podcast gehört habe oder weil ich neben ihm lag und gekuschelt habe. Und dann weiß die Person aber nicht oder findet es dann manchmal komisch, dass ich erstmal so ein bisschen vielleicht zurückhaltend reagiere und nicht sofort mit offenen Armen diese ja für mich fremde Person umarme und sage so, ey, da bist du ja, Tommy, schön, dass wir uns hier sehen, sondern es ist ja für mich eine wildfremde Person und deshalb ist da dann erstmal so eine Hürde, aber wenn man das halt schon länger macht und häufiger damit konfrontiert ist, dann weiß man das ja dann auch irgendwann und dann weiß man das, also ich weiß mittlerweile, wie ich da umzugehen habe und die meisten Menschen wissen es natürlich dann irgendwo auch, dass sie Fremde einerseits sind, aber dass sie trotzdem viel über einen wissen. Also wisst ihr, wie ich meine? Es ist dann, ich bin höflich, aber halt natürlich dann, ich kann jetzt auch nicht so tun, als ob ich die Person kenne und also ob sie mein bester Freund ist. Es gibt so YouTuber zum Beispiel, die das ja anders machen, die dann wirklich so tun, als ob sie der beste Freund von jedem sind. Aber das ist halt nicht so meins. Deshalb bin ich aber auch so ein bisschen soziophob, glaube ich. Weiß nicht, wie seht ihr das, Jungs?
Ich gebe nicht so viel Preis im Podcast von mir, das ist mein Rätsel. Ich erzähle ja sehr wenig über mich. Geschichten hört man ja so gut wie nie. Und
ja, aber das ist ja trotzdem, also selbst wenn das so ist, aber
was ja,
das Problem existiert ja trotzdem.
Ich finde das gar kein Problem, tatsächlich. Ja, es ist schon komisch. Ich meine, ich kenne das ja auch von Giga früher, wenn dann Leute dann da stehen, hallo, hallo Jochen, und du weißt, alles klar, die kennen dich, aber du kennst die nicht. Und dann musst du erstmal fragen, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin doch, und dann nennen sie dir irgendwie einen Namen und dann musst du erstmal sortieren, wer war das nochmal? Und aber in häufigen Fällen kennt man die Person dann tatsächlich doch, zumindest vom Namen, aber manche erwarten dann ein tieferes Gespräch, ein tieferes Gespräch, was man nicht führen kann, aber ja, es ist schon komisch, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm oder so komisch. Ich konnte damit gut klar, also ist mir lange nicht mehr passiert, sagen wir es mal so. Ne?
Georg, bist du noch da oder räumst du gerade?
Ja,
tötet gerade seine Irgendwas Hunde.
Irgendwas ist doch im Hintergrund. Sind
die Hunde, die rumrutschen.
Das sind Hunde.
Die müssen Pipi, ne?
Wie siehst du die das denn, Georg? Du, wurdest doch, du bist ja auch durch dein Äußeres, auch gerade bei Giga warst du ja auch so sehr auffällig, sag ich mal. Das heißt, ganz viele Leute, Budi ist zum Beispiel bei uns immer die Number One, weil er halt einfach gelb ist. nein, aber wirklich durch sein asiatisches Äußeres ist natürlich immer der Erste, der erkannt wird und wurde. Und du hast natürlich auch durch deine Präsenz damals bei Giga, warst du immer einer der Go-To-Guys.
Also es ist manchmal komisch, dass man sich nicht unbedingt gewahr ist, dass jemand, mit dem man sich gerade unterhält, irgendetwas von einem weiß, dass man irgendwo mal am Rande irgendwo erwähnt hat. Also du machst ja auch sehr viel Sendungen, ne?
Ja.
Und irgendwie, ich höre halt immer, was du schon an Geschichten in Moin Moin erzählt hast und so weiter und so fort. Und bei mir ist es halt, dass ich irgendwie sehr oft streame und da alles Mögliche an Geschichten erzähle. Und man sich dann schon wundert, ganz selten mal, wenn diese Situation passiert, woher weiß der das, der oder die das? Und dann denkt man sich, ja gut, das habe ich vermutlich irgendwann mal irgendwo erzählt.
Das stimmt.
Sich dessen gar nicht bewusst ist, dass halt auch Leute, die man in der realen Welt trifft, diese Geschichten hören können, theoretisch. Deswegen meinte ich ja neulich oder heute eben in der Folge, meinte ich, ob ihr euch schon mal gefragt habt, dass euer Nachbar vielleicht auch mal eine Folge hört. Weil wir haben mittlerweile um die 55, 60.000 Hörer ungefähr pro Folge.
What?
Wenn wir 80.000 pro Folge hätten, das wirklich Unique Listener wären, sind es natürlich nicht, dann wären wir bei 1% der sind wir denn bei 1%?
Nee.
Nee, bei 800.000 wären wir bei 1%, 0,1, einer von 1.000 der Bevölkerung in Deutschland. Was immerhin schon genügend ist, dass das eine realistische Chance besteht, dass man jemandem mal irgendwo begegnet, der was weiß. Ich habe ja auch erzählt, als ich im Sky-Kundendienst angerufen habe und der Mitarbeiter ein Hörer unseres Podcasts war. Das Einzige, was mir immer so ein bisschen aufstößt, ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie einen behandeln müssen, als wäre man die dicksten Kumpels, in Form von irgendwelchen Diss-Sprüchen, die man sich bei einem guten Kumpel erlauben kann, aber eben nicht bei jemandem, den man nicht kennt.
Oh, das ist eine lange Diskussion, die wir gerade führen bei Rocket Beans, wo die Leute sagen, weil wir haben neulich ein Almost Daily aufgenommen zum Thema Sexismus, wo wir uns aber auch geäußert haben darüber, was wir nicht so cool finden, wenn es in der Community passiert, also wenn Leute gemobbt werden oder beleidigt werden. Und dann gab es da einige Leute, die gesagt haben, ja, der Eddie mit seiner Doppelmoral, der lästert und schimpft die ganze Zeit in seinen Moin Moins über Leute und dann dürfen wir das nicht. Ja, exakt, ganz genau. Ich kann über meinen Sohn lästern und schimpfen. Wenn du über meinen Sohn lästern und schimpfst, kriegst du einen aufs Maul.
Genau.
Das ist einfach.
Ja, ja.
Und die sagen, du gehst ja auch mit Gästen so um. Aber was die teilweise nicht raffen, ist, dass das Gäste sind, die ich kenne, mit denen ich ein Vorgespräch habe, die Show erprobt sind, die wissen, wir gehen da jetzt hin und wir frotzeln uns hier ein bisschen on air und die können das wegstecken. Und meine Aufgabe, das ist mein Beruf als Entertainer, sozusagen Sprüche und Unterhaltung zu machen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du den Gast auch beleidigen darfst, nur weil ich zum Gast sage, was bist du denn für ein Holzkopf? Also ich verstehe nicht, dass das Leute nicht verstehen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen dem, was ich als Performer mache und Leute als im Publikum.
Sozusagen. Ja, nicht nur das, also einfach,
oder? Wie gesagt, also, da bin ich bescheuert.
Wie du dich deinem besten Freund gegen... Nein, ist es auch nicht. Aber wie du dich deinem besten Freund gegenüber verhältst und was ihr für Insider-Gags habt oder für einen Diss oder so, das ist halt eine andere Sache, als wenn mir X oder Y auf der Straße begegnet, den ich nicht kenne, noch nie in meinem Leben gesehen habe, der mir denselben Spruch irgendwie drückt. Und das, ich stelle das häufiger, was heißt häufiger? Es passiert nicht extrem oft, aber ich stelle das gelegentlich vor, wenn ich gerade im Stream bin und dann Leute reinkommen, deren Namen ich noch nie gelesen habe und die irgendwie so ein bisschen so auf, keine Ahnung, so auf Macker machen, ne? Also sich so ein bisschen profilieren.
Ja, aber das ist halt damit, auch oft,
dass die erstmal so halt
auch oft in so einen Unsicherheit wahrscheinlich, ne? Weil die Leute auch nicht so richtig wissen, wie sie einen, sich annähern sollen oder so. Ich habe das mittlerweile, ich habe mittlerweile wirklich auch wie so Spider-Man so einen Sinn dafür. Ich kriege das auch schon ganz oft mit, wenn Leute einen mustern oder einen angucken. Du kriegst das, und ich wette, das können viele Leute sagen, die häufiger erkannt werden, irgendwie, die in der Öffentlichkeit stehen oder so, dass man kriegt das halt irgendwie mit, weil der Unterschied zwischen einem flüchtigen Blick von einer Person, die keine Ahnung hat, wer du bist, also diese, verglichen mit dem Blick von jemandem,
der, und wenn er auch nicht genau dich zuordnen kann, aber irgendwie das Gefühl hat, er hat dich schon mal irgendwo gesehen. Das sind diese ein, zwei Sekunden starren, die länger sind als bei jedem anderen Menschen, den du auf der Straße triffst, sozusagen. Und
aber kennt ihr den umgekehrten Fall auch?
Das merkst du sofort. Hä? Ja, was?
Kennt ihr den umgekehrten Fall auch, dass ihr jemanden trefft und das Gefühl habt,
auf jeden Fall.
Aber wir sind ja irgendwie Kumpels oder wir sind ja, ne, man verhält sich ja immer bekannt und sich nicht gewahr wird, dass das so ist, dass total. Das nicht so ist. So.
Ich kenne es total. Ich kenne es zum Beispiel.
Ich habe das gehabt bei Elton, also dem hier, der Showpraktikant Elton. Das
ist ja lustig. Ja.
Weil der ist ja, der hat ja so nichts Star-mäßiges an sich, so gar nichts. Ja. Und mit dem war es irgendwie im Rahmen von der Gamescom oder so, glaube ich, saßen wir mal irgendwo in der Kneipe oder irgendwas. Und ich weiß gar nicht, also frag mich nicht genau, irgendwie haben da was getrunken und so und sind irgendwann ins Gespräch gekommen. Und irgendwie kam mir das so vor, wir kennen uns ja, ne? Aber es war halt nicht so. Wir sind uns noch nie zuvor begegnet. Er hat sich bestimmt auch gedacht, was war das für ein Trottel? Noch nie gesehen. Ja,
so geht's mir, mit Olli Schulz. Wobei ich da natürlich einfach auch den habe die Podcasts gehört hier und die Sachen, die er so macht, und da kann man sich dann auch oft mit identifizieren, wie er so tickt und welche Interessen er hat und wovon er so erzählt und so. Und dann denke ich so, wenn ich den sehen würde, hätte ich sofort irgendwie das Gefühl, wir sind beste Kumpels oder wir kennen uns in- und auswendig, und er hat keinen Plan, wer ich bin, so ungefähr. Ja, klar, ich kenne das auch.
Ich kann noch mal ganz kurz nur zur Gamescom. Ich finde ja alle die Leute, die ich da getroffen habe auf der Gamescom, die waren total nett und total kurz angebunden und einfach nur gesagt, ey, wann kommt die neue Folge Podcast? Und dann finde ich richtig cool, das Projekt. Einfach so und dann tschüss, weiter. War super. So, ganz viele Leute auf der letzten Gamescom.
Auf der Gamescom habe ich das letzte Mal, da war auch nur positive Erfahrungen gemacht eigentlich.
Also ich habe 95% der Menschen, die mich ansprechen oder so, sind super nett und es ist super angenehm und die meisten sind auch super höflich und ich habe aber auch schon mal den ein oder anderen Gong verteilt. Also wenn einer irgendwie zu frech war und das als selbstverständlich gesehen hat, dass ich jetzt ein Selfie mit ihm mache oder so, da habe ich dann auch gesagt, nee, also wenn du noch nicht mal bitte sagen kannst oder noch nicht mal irgendwie die Höflichkeit besitzt, mich normal anzusprechen oder so, dann, ich bin ja nicht irgendwie, wenn ich...
Der erzählt dann allen seinen Kumpels rum, wie arrogant du bist.
Ja gut, ist dann halt so, bin ich ja auch. Ist ja auch okay. Kann er ja auch machen.
Ich habe meinen Typen voll angeschnauzt. Das war noch bei Giga-Zeiten, als ich irgendwie, da haben wir was zu essen bestellt und der hat von draußen von dem Container durch das große Tor, ne, durch das Tor, das man so hoch machen konnte zum Studio, halt mit seiner Kamera Fotos gemacht, während ich da saß und gegessen habe. Er hat nichts gesagt. Er stand einfach nur da, so wie Meter waren das? 10 Meter Entfernung? Vielleicht. Hat seine Kamera rausgeholt und mich wortlos fotografiert, als ich gegessen habe. Und ich werde aggressiv, wenn mich Leute schon anstarren beim Essen, geschweige denn, wenn sie wortlos ihre Kamera rausholen und mich anfangen zu fotografieren. Den habe ich angemault.
Der wollte auch nur den Georg fotografieren.
Richtig, der wollte nur einfach nicht mit mir reden, kein Wort sagen und nicht fragen, ob das in Ordnung ist, sondern mich einfach beim Essen fotografieren.
Ja. Naja, also die Frage haben wir jetzt sehr ausführlich beantwortet, liebe Melanie.
Sehr ausführlich, das stimmt.
Jetzt noch eine kleine Frage hier von Sören, der schreibt: Hey ho, was war der glücklichste Tag oder das glücklichste Erlebnis eures Lebens? Hochzeit und Geburt des Kindes zählt nicht.
Achso, zählt nicht?
Nee, zählt nicht. Weil,
ja, aber das ist doch klar, das sagt doch dann jeder.
Der glücklichste Erlebnis eures Lebens. Also ich muss tatsächlich sagen, klingt, wenn wir diese familiären Geschichten weglassen, natürlich, ist es bei mir relativ krass. Aber ich kann es nicht anders sagen, es sind dann tatsächlich fußballerische Erfolgserlebnisse von Eintracht Frankfurt.
Der DFB-Pokal.
Zum Beispiel der Sieg vom DFB-Pokal letztes Jahr, wo ich auch live im Stadion war in Berlin, leider in der Bayern-Kurve, wobei im Nachhinein ganz geil war. Da muss ich sagen, das war schon ein Magic Moment, aber auch so Geschichten wie Aufstieg. Aus der zweiten Liga in die erste Liga, also zurück aufgestiegen. Das waren schon so Sachen, an die ich mich erinnere.
Ich habe einen glücklichen Tag.
Na, sag.
Ich war mal angeln auf einem Hochseekutter an der Ostsee. Und
Route raus, der Spaß beginnt, kommt das jetzt wieder hin?
Und da muss man ja so mit so Plinkern arbeiten, die so 200, 300 Gramm sind. Auf Dorsch sind wir damals gegangen und ich hatte keine Ahnung, wie man angelt, aber mir hat das einer an Bord erklärt. Mhm. Und dann habe ich den Plinker so ausgeworfen, mit der Angel so raus, und dann muss man aber den Finger von der Spule lassen, sonst kommt der Plinker ja zurück, geschossen. Wisst ihr?
Was ist natürlich ein Plinker? Ist ein Köder.
Linker ist der Köder, ja. Der aber zwar, der ist so schwer wie zwei Tafeln Schokoladen. Mhm. Und hat überall diese Widerhaken. Mhm. Und den habe ich mit voller Wucht und habe vergessen, den Finger aus der Spule zu nehmen. Und der saust natürlich im Affenzahn auf mich zurück über das Boot. Und ich hörte es hinten nur schreien. Und das war der glücklichste Moment, als ich dann gesehen habe, ich habe keinen getroffen auf der.
Also der glücklichste Moment deines Lebens, abgesehen von der Hochzeit,
was mir gerade einfiel,
war, dass du jemanden nicht verletzt hast.
Richtig. Und gestern war meine Tochter auch zum ersten Mal auf dem Pony reiten. Nee, das war der zweitglücklichste.
Nee, Kindergeschichten zählen nicht.
Ja gut, meine Güte.
Georg, bitte.
Ich glaube, es müsste vermutlich auch irgendeine sportliche Geschichte sein, so Weltmeisterschaft oder so und dann der Jubel, der damit zu tun hat.
Ja.
Ich kann tatsächlich auch
ein tolles Spiel.
Ja, genau. Ich wollte auch so Spiel, zum Beispiel, wenn FromSoft.
Deutschland, neues, Frankreich,
ach, sowas meinst du?
82,
ich dachte, so ein
Halbfinale.
Nee, ich dachte jetzt.
Ach so, Spiel, ja, gut.
Also, ich habe auch Spielerlebnisse, tatsächlich Videospielerlebnisse, wo ich mir den Arsch abgefreut habe. Einfach generell, wenn dann irgendwie eines meiner Lieblingsspiele rauskommt, also ein neues Dark Souls oder so, wo ich dann schon so richtige Glücksgefühle habe.
Aber das ist nicht so ein Einzelding, wo man ja, so richtig stimmt. So auf den Punkt happy ist, ne? Sondern da ist man eher so tagelang, freut man sich. Ja, geil.
Das ist noch besser als die Geburt.
Ja.
Weil es nicht nur dieser besser. Eine Moment ist, sondern. sondern sich über Wochen besser. Und Monate trägt. Okay, eine Frage nehmen wir noch rein, weil wir so lange geantwortet haben. Wir müssen ja auch mal hier ein paar Fragen beantworten. Ich scroll hier mal so durch, was hier, das finde ich eine schöne Frage. Timo Lovecraft schreibt, was nervt euch an euren Kollegen, in Klammern Eddie, Jochen, Georg, am meisten?
Oh, das ist wieder so eine Psycho-Frage, oder?
Also
ich könnte,
ich müsste lange nachdenken,
echt?
Was so.
Ja, ich nicht.
um die Liste vollständig zu kriegen.
Also, ich kann.
Das nervt mich einfach so viel. Sag du
okay. Zuerst. Was nervt mich bei Georg ist sein Kommunikationsverhalten. Manchmal, weil er. Einfach so wie so ein Roboter manchmal antwortet und ich da mir gerne emotional ausgeschmücktere Antworten wünschen würde, die ich aber da nicht kriege.
Ab heute nerven dich seine Rätsel oder die Antworten.
Und was mich bei Jochen nervt ist,
was?
Die Zerstreutheit, dieses latente Rumwuselige, was ich als Nachbar halt auch ständig mitkriege. Und es ist irgendwie so.
Was kriegst du?
Guck, das steckt mich auch schon an. Dieses, ihr könnt es nicht sehen, aber wenn Jochen zum Beispiel, allein wenn er das Mikrofon festschraubt, das sieht schon alles so zappelig irgendwie aus. Das ist alles so, du bist so ein Wuselpeter und das macht mich irgendwie manchmal wahnsinnig. So. Ist wie eine Therapiestunde hier. Georg, du darfst auch was sagen. Siehst du?
Nee, es ist für mich eine blöde Frage.
Ja, also siehst du, genau das meine ich.
Ich will die halt nicht, ich will doch nicht über andere Leute negative Dinge sagen.
Was nervt dich an mir? Du kannst gar nichts negativ. Ich hab dich noch nie in meinem Leben genervt.
Gut.
Stimmt's?
Ja.
Siehst du? Und der Jochen?
Erstmal nervt mich, dass du hier rumspionierst. Du hast gesagt, Nachbarschaft, dass du mich hier überprüfst oder so. Stimmt das?
Nein,
das ist einfach. Habe ich doch zu Recht den Außenblinker von einer Vespa abgetreten. So. Nee, was mich nervt, dass du alles besser weißt. Und dass du Eintracht Frankfurt-Fan bist, sowieso schon mal.
Ja, das ist schon auch noch, dass ihr beide Fortuna-Fans seid.
Das ist. Auch. Aber gut. Sollst du halt mit leben.
Gar nicht interessieren.
Oder möchtest du noch was Böseres hören?
Ich überlege gerade noch.
Du guckst so traurig.
Soll ja, weil Georg richtig, wieder nichts gesagt
möchtest,
hat.
Möchtest du, dass ich dir richtig was vom Kopf
ich
werfe?
Ich will, dass Georg sich mal emotional öffnet, aber er will nicht. Aber das muss man dann auch respektieren.
Nächste Frage.
Timo Lovecraft. Muss man dann auch respektieren. Robin, verfolgt jemand von euch dreien die NBA? Und wenn ja,
nein.
Wie lange schon? Welche Teams kennt und mögt ihr? Und wieso ist Basketball eigentlich nie die beste Sportart?
Weil sie Handball ist.
Oh Gott.
Das nervt mich. Das Alter. Nervt mich an dir. Deine Fresse jetzt. Alter. Genau das.
Wie kann ich dich nerven? Du bist wie so ein Veganer, der fragt, hey, wie Flur ist es? Übrigens, ich bin Veganer. Hier kommt eine Frage nach Basketball und du kannst einfach nicht ab und musst irgendwie wieder Handball reinquetschen. Es war die Frage nach Basketball. Wenn du keine Ahnung von Basketball hast, halt doch einfach die Schnauze.
Das nervt mich an dir. Dein Gehabe.
Welches Gehabe? Du hast
alles, dein ganzes Gehabe.
Also, ich verfolge die NBA,
teilweise, sofern es geht. Und schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder mal. Das Problem ist, dass früher war das gar nicht so einfach, die NBA zu verfolgen, weil es ja, weil sie hier im deutschen Fernsehen kaum stattfindet. Mittlerweile auf DAZN kann man die NBA-Spiele auch gucken, was ich sehr cool finde. Live ist allerdings schwierig, weil die immer so spät sind. Und ja, Real Life ist dann immer auch nicht so geil, aber ich gucke immer die Highlights, bin da ganz gut auf dem Laufenden. Welche Teams kennt ihr alle? Welche Teams mögt ihr? Ich bin Fan, nicht Fan, aber Fan ist übertrieben, aber ich mag, ich bin Sympathisant von den Boston Celtics, aber auch von den New York Knicks, die leider sehr schlecht sind. Und die Frage, und wieso ist Basketball eigentlich die beste Sportart? Das ist natürlich jetzt erstmal eine Behauptung, eine Suggestivfrage, richtig, Georg?
Quasi, ja.
Ich kann nur sagen, es ist im Prinzip zum selber machen, ist es meine Lieblingssportart, zum Zugucken ist es halt auch insofern eine sehr gute Sportart, weil sie halt sehr spektakulär ist und sehr viel fürs Auge bietet und viel Show-Elemente auch hat und viel Athletik und gleichzeitig verbunden mit filigraner Technik und eine sehr, ja, ich glaube, eine, also so Dunkings und so weiter, einfach ein sehr spektakuläres Element in dieser Sportart ist. Und ja, deshalb ist es auch eine sehr gute Sportart, die ich sehr gerne gucke.
Das ist doch ein tolles Schlusswort.
Ja.
Ich habe mit NBA nichts am Hut, ich kann dazu nichts sagen.
Ja.
Ich habe noch nichts gesagt. Ich habe früher Basketball geschaut und das war zu Zeiten, als Michael Jordan noch aktiv war. Ja. Und dann irgendwie nicht mehr so das Interesse gehabt daran.
Ist auch dann wahrscheinlich schwer, das zu toppen.
Ja, es gibt ja einige, die sagen, für die ist LeBron James vergleichbar oder so.
Habt ihr früher auch Tennis eigentlich geguckt? Ich weiß, ich bin aufgewachsen und haben alle Tennis geguckt.
Lang.
Steffi Graf.
Ja, aber es gab so Boris wenig Becker. Sport im Fernsehen, da hat man dann sogar Tennis geguckt.
Das war aber auch damals mit Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich, Karl-Uwe Steeb, wer kennt ihn noch? Das war echt noch eine Zeit, da wurde noch Tennis geguckt. Das ist mittlerweile, ist quasi, habe ich das Gefühl, in Deutschland zumindest, guckt keiner mehr Tennis, oder?
Das stimmt.
Der Jochen will Schluss machen, er ist schon wieder genervt, dass ich schon wieder ein neues Pass aufgemacht habe. Gut.
Das hast du gut erkannt.
Ja. Das ist ja auch nicht so schwer.
Weißt du was?
Wenn man
meine Frau wartet kriegt. Mit einer Riesenschüssel geilstem Salat auf mich, mit gebrannten Mandeln obendrauf, enthäutete Mandeln, die schon so lauwarm sind, die sind wahrscheinlich jetzt schon kalt. Und das ist einfach ein Genuss. Ich sehe schon, wie die Soße gerade da drüber gekippt wird.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz.
Ich habe noch nichts fragen, wolltest du doch.
Ich wollte nur sagen, wenn es stimmt mit diesen 50.000 bis 60.000 Zuhörern, was Georg gesagt hat.
Das stimmt.
Ja, ich glaube nicht, dass die unique sind, aber.
Du meinst, es sind ja, 10.000, die sechsmal hören.
Ich weiß es nicht.
Aber das wäre schon eine ganz schön krasse Zahl. Wenn das stimmt, dann möchte ich mal ganz kurz mich beschweren, dass nur 340 Leute bei Patreon supporten. Ich dachte immer so, ey Leute, den Podcast hören 1000 Leute, ein Drittel davon supportet. Aber jetzt muss ich sagen, 340 von 60.000. Was ist eigentlich, was ist hier eigentlich?
Da fällt mir noch
ein, was ich da bin ich echt hasse. Traurig. Da kommen wir gerade, wir laufen hier, ihr könnt es nicht sehen, aber mir laufen hier die Tränen gerade runter. Aber umso mehr möchte ich diese 340 in mein Herz schließen und euch meinen Dank aussprechen.
Großartig.
Ja.
Das ist großartig.
Ja, ist es auch. Was wolltest du sagen?
Ich wollte nichts sagen. Ich wollte sagen, ich habe es ja gerade gesagt, also, du hast es überhört. Ich habe gesagt, das hasse ich an dir auch noch. Aber das ist jetzt auch.
Ja. Gut, dann Georg, du hast so schön anmoderiert. Du
darfst wann wusel ich hier rum? Wieso bin ich so hibbelig?
Du bist ein Hippeltyp. Frag einen Georg, der hat neben dir gearbeitet, 100 Jahre lang bei Giga, der kann es bestätigen. Stimmt's, Georg? Sag bitte ja.
Geht.
Edge. Ach, fickt euch beide.
Edge.
Ja, doch.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, weil das weil er harmoniebedürftig ist. Du darfst abmoderieren, Georg. Du hast so schön anmoderiert.
Haben wir eine schöne Abmoderation eigentlich? Ich habe nie darauf geachtet, was wir jetzt Abmoderation sagen.
Warte, bevor du es sagst, da fällt mir was ein. Vielleicht finden wir, nachdem wir schon einen Logo-Aufruf gestartet haben und auch viele, viele tolle Zusendungen kriegen, vielleicht finden wir noch jemanden, der irgendwie eine Idee hat für einen Jingle oder sowas. Weil Podcasts brauchen einen Jingle. Irgendwie oder sowas. Podcast ohne richtigen Namen. Porn.
Das ist doch gut.
Irgendwie
ja,
sowas.
Ja, das finde ich auch. Na? Klar. Gut. Alles klar. Tschüss, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. War der nicht spektakulär, der Abgang, ne, Eddie?
Ba-da-ba-ba-da.
Sehr schön. Boah.